Nichts hat unsere Sicherheit in Deutschland und Europa wohl so erschüttert wie der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Direkt nebenan wird mit Waffengewalt gekämpft. Das waren wir nicht mehr gewohnt und jetzt sitzen wir da und fragen uns, wie kommen wir da wieder raus? Einig sind wir uns wohl alle darin, dass wir uns Frieden wünschen. Die Frage ist, wie kommen wir dahin? Welche Form der Auseinandersetzung, Konfrontation, aber dann vor allem auch Kooperation braucht es dafür? Wie bei vielen anderen Themen wissen wir genau, es ist eine Frage der Dosierung und der klugen Kombination. Darüber zu sprechen fällt uns aber zunehmend schwer, weil wir uns gar nicht mehr zuhören, sondern lieber Vorwürfe machen. Deshalb wollen wir uns heute die Zeit nehmen, ein ganzheitliches Sicherheitskonzept zu besprechen und zu überlegen, wie die einzelnen Bausteine so ineinander spielen können, dass wir möglichst schnell Frieden wieder erreichen, aber auch nicht naiv davon ausgehen, dass er eigentlich schon vor der Tür steht. Mein Name ist Maja Göpel. Ihr hört Neudenken, den Podcast von Mission Wertvoll. Heute zu dem Thema globale Sicherheit. Meine Gesprächspartnerin heute ist Claudia Major. Sie hat sich schon im Studium mit der Frage der Ukraine in der Europäischen Union beschäftigt und mit einer gemeinsamen europäischen Außenpolitik. Sie spricht Russisch und kann damit viele Primärquellen auch gut verstehen. Und sie erklärt uns immer wieder, sehr geduldig in der Öffentlichkeit, wie für sie die Dinge zusammenhängen. Nicht immer bekommt sie dafür den Raum und das wollen wir heute ändern. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung, freut mich sehr.
Liebe Claudia, ich habe mir angeguckt, deinen Werdegang im Wissenschaftlichen. Ne? Also einmal das Studium in Frankreich, Doppeldiplom, Politik, Sozialwissenschaften und da schon mit dem Titel Ist Ukraine ein Teil von Europa? Eine Analyse der EU-ukrainischen Beziehungen und später dann die Promotion zur Frage von der Entwicklung einer gemeinsamen europäischen Außenpolitik. Das ist ja so ein bisschen prophetisch gewesen, oder? Also wie bist du zu diesen Themen gekommen? Damals schon, also ich benutze jetzt mal das Wort damals.
Ist ja in der Tat schon ein bisschen her, die französische Diplomarbeit, das war 1999, 2000 und damals war das ein Exotenthema. Also die Ukraine, das war schon interessant, aber das war jetzt kein Thema, mit dem man sonderlich große Aufmerksamkeit erregt hat. Ich habe als Kind in der Schule Russisch gelernt und fand die Sprache beeindruckend. Und wenn man eine Sprache lernt, dann lernt man ja auch immer was über die Kultur, über die Geschichte, über das Land. Also das geht ja über die reine Sprache hinaus. Und ich war viel in Russland, noch zu Sowjetzeiten und auch danach und fand das Land, die Geschichte, die Kultur, die Sprache sehr beeindruckend. Ich habe danach auch länger zur Ukraine gearbeitet, also im Rahmen der französischen Diplomarbeit und auch danach war auch mehrfach in der Ukraine und fand die Entwicklung der Ukraine, die Geschichte zwischen sozusagen Ost- und Westeuropa oder in Osteuropa, aber zwischen Russland und Westeuropa hin und her unheimlich faszinierend. Das heißt, es waren zwei Themen, die mich früh beeindruckt haben. Ich muss aber rückblickend auch sagen, dass ich lange in diesem klassischen deutschen Ansatz groß geworden bin, der nämlich all die unabhängigen Staaten, wie die Ukraine beispielsweise, immer als Anhängsel einer Russlandpolitik gesehen haben. Mhm. Oder durch die russische Brille. Das war ja auch lange Teil der deutschen Außenpolitik. Es gab ja weniger aktive Politik für die Staaten, die unabhängig geworden sind nach dem Ende des Kalten Krieges, ob es jetzt Ukraine oder Belarus oder die baltischen Staaten sind, sondern das war immer so ein bisschen über Moskau, über die russische Brille, gucken wir dann auch mal auf diese Länder. Und die Eigenständigkeit in der Geschichte, in der Kultur anzuerkennen, also sich aus diesem Paradigma, wir sehen alles durch die russische Brille, zu befreien und das zu überwinden, das habe ich auch erst retrospektiv so richtig verstanden.
Und wann kam das? Also hattest du das Gefühl, uns fehlt hier eine Perspektive, das Bild ist nicht komplett oder Potenziale für auch die Entwicklung der Länder, die wir verstehen müssten, sind da nicht sichtbar? Oder wie bist du darüber gestolpert?
Ja, es fängt ja bei der Sprache an. Ne? Mhm. Also wir reden sehr viel über den postsowjetischen Raum und schauen beispielsweise auf die drei baltischen Staaten. Wenn ich mit meinen baltischen, estnischen, litauischen und lettischen KollegInnen rede, dann sagen die, warum postsowjetisch? Uns gab es doch schon vorher. Mhm. Eure Brille ist ja ein bisschen einseitig. Mhm. Also zu hinterfragen, wie wir über diese Länder und die Regionen reden und wie wir sie wahrnehmen. Mir fiel das bei der Arbeit mit der Ukraine auf, also als ich über die Ukraine geschrieben habe und auch mehrfach da war. Und natürlich immer stärker auch in der Kooperation mit den Kollegen aus den drei baltischen Staaten oder Polen. gerade die baltischen Staaten sind ja das Beispiel von Nationen, die vor der Sowjetunion existiert haben, die von Russland und von der Sowjetunion ihrer Eigenständigkeit beraubt worden sind, aber als eigenständige Nationen existiert haben. Und da müssen wir selber hinterfragen, wie schauen wir eigentlich darauf?
Wann fängt Geschichte an?
Geschichte an? Und wenn wir von postsowjetisch reden, dann übernehmen wir ja ein bestimmtes Framing letztlich.
Ja, also es ist ja in vielen Konflikten tatsächlich auch genau diese Frage, wo man dann auch unterscheidet zwischen wer hat eigentlich agiert und wer hat nur reagiert. Und diese Frage von wann hat das angefangen, das sehen wir ja ganz häufig, dass das eben ein Teil des Umstrittenen ist.
Oder? Ja, aber auch wie wir darüber reden.
Ja. Ja,
also wie wir Staaten bezeichnen, ob wir von Konflikten reden, von Kriegen reden, von abtrünnigen Republiken, ob wir anfangen zu sagen, na ja, war die Krim nicht eigentlich immer irgendwie russisch? Und dann kann man ja mit Narrativen Konflikte auch befeuern oder erstmal setzen. Und deswegen ist letztlich auch Sprache und wie wir über Themen reden unheimlich wichtig und setzt schon den Ton oder setzt eine gewisse Richtung.
Mhm. Ist ja auch dann interessanterweise so wie so eine Geburtsstunde, wenn man sowas in Deklarationen oder dann auch Institutionen fasst, ne? Also du warst ja auch im Betrachten der gemeinsamen europäischen Außenpolitik. Das ist ja auch etwas, was sich erst mit der Zeit als weiterer wichtiger Schwerpunkt für diese Staatenunion rauskristallisiert hat, oder? Also wie würdest du das beobachten? Wann hat das zugenommen? Wir haben dann ja auch eine gemeinsame Außenrepräsentantin, Repräsentanten erst dazu gewonnen als eine Figur, die das auch in die Weltpolitik tragen soll. Das sind ja Reaktionen und Setzungen, ne, auf eine Debatte, um dann auch zu sagen, wir möchten sie so bespielen und dann zum Teil eben auch framen.
Also das europäische Einigungsprojekt war ursprünglich ein wirtschaftliches Kooperationsprojekt. Oder die Idee nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war eigentlich genauso banal wie genial, weil nämlich die Idee war zu sagen, dass die Kriegsgegner Deutschland und Frankreich ihre Industrien, die für Krieg relevant sind, so eng verknüpfen, dass ein Krieg einfach gar nicht mehr möglich ist. Das war die Kohle- und Stahlunion. Das war die Idee zu sagen, wir machen das so eng beieinander, aber auf einer technischen Ebene, weil politisch geht's wahrscheinlich noch nicht, dass ein Krieg faktisch unmöglich wird. Und lange war die europäische Zusammenarbeit wirtschaftlich, industriell getrieben. Und die Sicherheitspolitik fand außerhalb der europäischen Einigung wie so ein bisschen so ein verlorener Sohn innerhalb der Westeuropäischen Union und der NATO stand. Und ganz lange war das getrennt. Alles war in der EU oder in der Europäischen Gemeinschaft und dann in der Europäischen Union, bis auf die Außensicherheits- und Verteidigungspolitik. Das fand in einem anderen Spielrahmen im Rahmen der NATO mit den USA und Kanada und anderen Staaten statt. Und die Frage war eigentlich, kriegt man das irgendwann wieder zusammen? Denn es ist ja schon beeindruckend, dass mit der Europäischen Union es ein Gebilde gibt, was von Geld bis Grenzen, Kultur, Studentenaustausche, alles abdeckt. Aber eine der Kernkompetenzen, nämlich wie schütze ich eigentlich das, was ich aufgebaut habe, nicht macht, nicht kann, nicht will, muss ich überlegen. Ne? Und deshalb war eine der Fragen, wie bringt man diese eigentlich wieder zusammen? Also wie bringt man die Außen- und Sicherheits- und Verteidigungspolitik in diesen europäischen Kooperationsprozess? Und in den 90er Jahren war die Idee, eigentlich sind wir von Freunden umgeben, wir machen eine gemeinsame Außenpolitik und jetzt muss Europa das selber schaffen. Das war auch die Zeit der Balkankriege. Und da ist Europa gescheitert. Da haben sie gemerkt, dass sie ohne die Kooperation, ohne die Unterstützung der USA das nicht hinkriegen. Aber seitdem war eigentlich immer die Frage, wie können die Europäer auch im sicherheits- und verteidigungspolitischen Bereich zusammenarbeiten? Was ist der beste Rahmen? Und ohne eine politische Einbettung ist doch Europa eigentlich nichts. Das ist die Idee dahinter.
Also das Territoriale ist ja da dann zentral, ne? Thema Außengrenzen, also wirklich zu gucken, ab da ist dann der gemeinsame Raum. Schengen umgekehrt haben wir die Grenzen ja durchlässiger gemacht, um zu sagen, durch diese Integration steigt auch die Sicherheit, wie wir jetzt wirtschaftlich kooperieren können innerhalb dieses Raums. Das heißt Grenzziehung und was Territoriales ist ja tief in so ein Sicherheitskonzept eingewoben, oder?
Naja, in den 90ern war die Idee, dass es ja eigentlich keine Feinde mehr gibt. Ja, in den 90ern, das war ja die Überzeugung, dass die deutsche Wiedervereinigung unblutig verlaufen ist, dass das Ende des Kalten Krieges, der Zusammenbruch der Sowjetunion für viele Staaten Unabhängigkeit und Freiheit gebracht hat. Übrigens auch eine, wenn wir nochmal zum Anfang zurückkommen, sehr westeuropäisch geprägter Eindruck. Denn für Russland war das Ende der Sowjetunion kein Erfolgsmoment. Und das lief auch extrem gewalttätig ab, mit vielen Kriegen, beispielsweise im Kaukasus. Das heißt, unsere Wahrnehmung von 89, 90, Befreiung, Wiedervereinigung oder Vereinigung für die baltischen Staaten oder Polen, komplette Unabhängigkeit, Souveränität, also eine Positiverzählung, trifft für Russland überhaupt nicht zu. Das war nämlich die Erfahrung von Kleinerwerden, von Machtverlust, von Zusammenschränken, von Statusverlust und es lief gewalttätig ab. Also es sind auch nochmal hier ganz andere Erinnerungskulturen. Du weißt ja, dass Putin gesagt hat, dass der Zerfall der Sowjetunion ist ein katastrophaler Moment in der Geschichte, sinngemäß, genaue Zitat habe ich gerade nicht im Kopf. Also andere Erinnerung. Ne? Das heißt, in den 90ern war Sicherheitspolitik eigentlich weniger Schutz vor militärischen Angriffen, weil wir glaubten, es gibt eigentlich keine Feinde mehr. Das war eigentlich eher die Idee, dass Europa Sicherheit exportieren kann und dazu beitragen kann, anderen Regionen zu helfen, sicherer zu werden. Ob es die Balkankriege gewesen sind oder andere Stabilisierungseinsätze. Also die Idee von Sicherheitspolitik hat sich verändert. Es ging nicht mehr um, wie im Kalten Krieg, Schutz vor militärischen Angriffen, Schutz nach innen, sondern es war eher, wir exportieren Sicherheit und die Bedrohung ist nicht mehr militärisch, es können auch andere Bedrohungen sein, also muss der Instrumentenkasten auch breiter sein. Wenn der nicht nur militärisch ist, reagieren wir nicht nur militärisch, sondern wenn es Umwelt, Destabilisierung, Terrorismus, brauchen wir andere Instrumente über das Militärische hinaus. Also die Frage oder die Definition, was Sicherheit ist, hat sich verändert. Mhm. Man kann das so an verschiedenen Fragen herleiten. Man kann fragen, Sicherheit für wen? Den Staat, den Bürger, eine Region? Vor was? Das ist eigentlich die Bedrohung, militärisch oder, weiß ich nicht, Terrorismus, Klimawandel. Mit welchen Mitteln wollen wir das machen? Militärisch oder brauchen wir eigentlich auch noch was anderes? Machen wir es alleine oder in Bündnissen? Über welchen Zeitraum? Also das, je nachdem, wie man die Frage beantwortet,
kommt man
woanders raus.
Klar. Ich würde diesen breiteren Sicherheitsbegriff gerne einmal mit dir auffächern und aber nur geparkt haben. Was macht das, diese ganze Deklaration, Ende der Geschichte, ging damit ja auch einher, ne? Francis Fukuyama, dieses wichtige Buch, so als wäre jetzt endlich etwas abgeschafft worden, was irgendwie so ein Störfaktor war und jetzt können wir durch das kapitalistische, handelsbasierte System die Dinge lösen. Also da würde ich gleich nochmal eintauchen wollen, weil ich glaube, dass das richtig wichtig ist. Aber erstmal diese Weitung des Sicherheitsbegriffs, das ist ja auf der Ebene der Vereinten Nationen auch Thema institutionell vorangetrieben worden. Also der Begriff auch menschliche Sicherheit mit reinzunehmen, also Freiheit vor Not oder vor Furcht. Und diese Voraussetzungen, die du genannt hattest, ich habe jetzt 7 eben da gefunden in den Berichten, wirtschaftliche Sicherheit, Ernährungssicherheit, gesundheitliche Sicherheit, Umweltsicherheit, persönliche Sicherheit, gesellschaftliche Sicherheit und politische Sicherheit. Das ist ja interessant, weil wir heute, bis heute ja darum ringen, wenn ich über Nachhaltigkeitsziele spreche, zu sagen, Leute, im Umkehrschluss geht es um Sicherheiten, also Erwartungssicherheiten und Planbarkeiten auch zu erhalten und Zukunft offen zu lesen. Wie hast du die Debatte wahrgenommen? Also die wird ja auch ein bisschen kritisiert, Thema, wer mischt sich dann wo ein und mit welchen Instrumenten. Aber eigentlich ist das doch erstmal eine ganz wichtige Weitung gewesen.
Klar, also diese Weitung des Sicherheitsbegriffes, das breitere Verständnis über das Militärische hinaus war enorm wichtig. Wie in vielen Bereichen der Sozialwissenschaften gibt es enorme Definitionsdebatten. Das kennst du ja auch. Also dass es eine ganze Bandbreite gibt. Und man muss immer versuchen, sich auf so ein Kernelement glaube ich, zu einigen. Also ist Sicherheit die Abwesenheit von Bedrohung, von Gefährdung für bestimmte Werte? Oder kann man das positiver definieren und kann sagen, es geht darum, den Bestand von bestimmten Werten oder Errungenschaften zu sichern? Aber dann kommen wir in all diese Fragen rein, um wen geht es eigentlich? Mhm. Ist das Bezugsobjekt der Staat oder ist es wie bei menschlicher Sicherheit das Individuum? Und dann gibt es diese verschiedenen Sektoren, also Barbie Buzan spricht von 5 Sektoren, politisch, ökonomisch, gesellschaftlich, umweltbezogen. Das kann man immer noch weiter aufschreiben, aber dann kommen wir aus der klassischen Sicherheit ja eigentlich raus. Mhm. Denn wenn es um wirtschaftliche Sicherheit geht, um gesellschaftliche, um Umwelt, dann kann man darauf ja nicht mit klassischen militärischen Mitteln reagieren, sondern dann braucht man einen viel weiteren Instrumentenkasten. Und dann kommen wir aber auch in das Risiko rein, dass wir auf einmal alles versicherheitlichen. Mhm. Und das wollen wir ja eigentlich auch nicht. Ne? Die Debatte war sehr virulent in den 90ern, 2000ern. Ich erinnere an den Libyen-Einsatz, wo es um die Responsibility to Protect ging oder wo das herangezogen wurde. Mein Eindruck ist, dass wir in Europa spätestens seit 2014 und der Annexion der Krim und noch mehr seit 2022 wieder mehr auf ein Verständnis von Sicherheit als die Abwesenheit von Bedrohung für gesicherte Werte zurückkommen. Klingt ein bisschen hölzern. Man kann auch sagen, als den Schutz von dem politischen System, der Gesellschaft, den Grenzen, dem Territorium, dem Gemeinwesen zurückkommen. Und wenn ich mir jetzt die Lage in Europa anschaue, sehe ich als akuteste Bedrohung tatsächlich eine militärische Bedrohung. Mhm. Das ist, kann man mal so flapsig sagen, ein enormer Rückschritt. Weil eigentlich in den 90ern ja wirklich die Überzeugung war, wir können eine kooperative Sicherheitsordnung in Europa herstellen. Die militärischen Bedrohungen sind so ein bisschen oldschool, die brauchen wir eigentlich nicht mehr. Und man kann Sicherheit breiter verstehen und viel mehr in kooperative, gemeinsame Ansätze investieren. Ja. Und dass wir jetzt 2025 wieder zurück in so einem old-fashioned-Ansatz sind, ist, finde ich, enorm deprimierend.
Du sprachst von einer gewissen Ordnung, mit der wir uns dann organisiert haben. Mhm. Und das haben wir auch institutionalisiert. Also die globalen Institutionen für die Kooperation, das waren ja alles so Schritte in die Richtung. Und mich beschäftigt das auch extrem, dass momentan ja gerade unter der US-Administration, die wir jetzt haben, diese gesamte Ordnung, also wenn man sich die Rede von Donald Trump bei den UN jetzt angehört hat im September, eigentlich mit Füßen tritt und sagt, also das ist doch der letzte Quatsch. Das ist ja auch ein Ausdruck von einem offiziellen Verabschieden aus diesem Gedanken. Wann, wir müssen ja immer gucken, systemisch, wann fangen Sachen an, die sich dann irgendwann in der Form ja auch Bahn brechen können? Kannst du da Entwicklungen ausmachen? Also wo, vielleicht sind wir damit auch bei dem Thema, was ich eben so ein bisschen geparkt habe, wo sind Kränkungen, Annäherungen, da gibt es ja auch ein unfassbares Ringen um Deutung. Ist das jetzt auch nur USA-getriebener Stellvertreterkrieg? Sind diese Proteste, die pro-europäischen, von den USA unterstützt worden, bewusst, um Russland und Anteile zu schwächen? Also das ist ja auch eine sehr etablierte Lesart. Und die andere ist vielleicht diese deutsche Brille, die du beschrieben hast, eher zu sagen, ja, das ist jetzt aggressiv, das wieder ausweiten. Also da geht es ja schon los, ne? Interpretation der Geschichte. Und es ist ja auch ganz schwer, da konstruktiv darüber zu sprechen. Also gibt es ja, glaube ich, einfach so zwei zum Teil selbstgerechte Lesarten. Und je nachdem, welche Brille ich aufgesetzt habe, machen ja auch bestimmte Vorfälle aus der einen oder anderen Perspektive total viel Sinn. Hast du eine Idee, wann das so stark geworden ist? Also welche Daten da wichtig waren? Natürlich Minsker Abkommen 2014, da gibt es diesen Moment 2021 dann noch. Und also wo hat sich das wieder Bahn gebrochen, dass man das Gefühl hatte, wir kommen mit dem, wie können wir so kooperieren, dass es auch ein Stück weit gesichtswahrend ist? Wo sind da die Bröckelmomente gewesen aus deiner Sicht?
Ich fange mal noch einen Schritt vorher an. Also diese Idee, wir können ein gemeinsames Haus Europa bauen, war ja gerade uns Deutschen extrem wichtig. Und das baute auf der Überzeugung auf, wenn wir eng zusammenarbeiten, dann, vereinfacht formuliert, wird das Gegenüber auch so ein bisschen wie wir. Mhm. Wenn wir mit Russland ganz eng zusammenarbeiten, Modernisierungspartnerschaft, Steinmeier hatte die damals formuliert, aber es gab auch schon andere, dann Wandel durch Handel, dann wird Russland demokratisch, wirtschaftlich liberal und auch politisch international verantwortungsbewusst. Das war so ein bisschen die Idee. Und es gab die Idee, wenn man ganz eng verknüpft ist, dann wirkt das auch konfliktverhindernd. Also Interdependenz als Konfliktverhinderungsstrategie.
Wie so ein bisschen die Stahl- und Montanunion.
Genau,
ne?
Genau. Nun wissen wir aber auch, dass belastbare gemeinsame Ordnungen auf einem gewissen gemeinsamen Zielverständnis aufbauen, wollen wir das Gleiche, auf einem gewissen gemeinsamen Regelverständnis. Man muss sich nicht unbedingt super toll finden, aber man muss sich auf gewisse Regeln einigen können. Ne? Und diese Regeleinigung, die gab es zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wenn man auf die Helsinki-Schlussakte guckt in den 70ern, auf die Charta von Paris 1990, auf die NATO-Russland-Grundakte, 97, da gab es ein gemeinsames Verständnis, auf das sich erst die Sowjetunion und dann Russland mit den Westeuropäern und den USA einigen konnte. Die Dokumente sind alle öffentlich einsehbar, kann man alle lesen, sind auch ziemlich kurz und verständlich, also nicht wie so ein EU-Vertragstext. Ne? und da steht zum Beispiel das drin, dass man sich auf gemeinsame Prinzipien einigt, wie freie Bündniswahl, territoriale Integrität, Souveränität, friedliche Konfliktlösung. Also es gab ein Bestreben, dass man das gemeinsam hinkriegen möchte. Wenn ich in dem Bild von dem gemeinsamen Haus Europa bleibe, dann kann man sagen, dass sich alle nicht so richtig darum gekümmert haben, dass das Haus instand bleibt. Einerseits. Auch die Westeuropäer nicht unbedingt. Man muss aber auch versuchen, in die einzelnen Akteure reinzuschauen, beispielsweise in Russland reinzuschauen und sich die Außenpolitik und die Innenpolitik in Russland in den 2000er und danach anschauen. Insbesondere seit Putin zurückgekehrt ist ins Präsidentenamt 2012, gab es eine bewusste Ausrichtung in der Innen- und Außenpolitik innenpolitisch Richtung oder mit autokratischen Zügen und außenpolitisch eine Politik, die immer bereiter war, auch Gewalt als effizientes und legitimes Mittel einzusetzen. Das haben wir unter Putin seit den 90ern in den Kriegen in Tschetschenien gesehen, 2008 in Georgien, 2014 in der Ukraine, aber auch in Libyen und in Syrien. Das heißt, es gab innenpolitische Veränderungen in Russland mit einer bewussten anderen Ausrichtung. Ich höre häufig das Argument, naja, Russland ist sozusagen nicht respektvoll genug behandelt worden, ist ignoriert worden, ist vor den Kopf gestoßen worden, dann stimmt das gewissermaßen, dass die Politik nicht immer sehr kooperativ war. Es lässt aber völlig außer Acht, dass Russland in der Lage ist, eigene Entscheidungen zu treffen. Oder anders formuliert, das ist ganz schön paternalistisch, zu glauben, dass Russland nur auf das reagiert, was die westlichen Staaten gemacht haben. Und es spricht Russland oder der russischen Regierung letztlich die Fähigkeit ab, eigene, bewusste Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, gerade die aktuelle Regierung nimmt für sich in Anspruch, eigene Entscheidungen ganz bewusst zu treffen. Das heißt, wenn man versucht, so ein bisschen über die Zeit in die USA reinzuschauen, in Westeuropa reinzuschauen, in Russland reinzuschauen, dann muss man sich die außenpolitischen und innenpolitischen Entwicklungen sehr wohl anschauen. Und wenn ich bei dem Beispiel Russland bleibe, sehen wir de facto seit den 90ern die Bereitschaft, militärische Gewalt als effizientes und legitimes Mittel einzusetzen. Häufig räumlich und zeitlich begrenzt, wie in Syrien oder in Georgien oder in Tschetschenien. Aber die Lehre de facto, es funktioniert. Durch den Einsatz von Militär kann ich meine Ziele erreichen. Man kann auch genauso die autokratischen Züge nach innen beobachten. Die Ausschaltung von missbeliebigen Journalisten oder Politikern, von Politkovskaja bis Nawalny. Das zunehmende Engerstellen der öffentlichen Räume oder das Ausschalten der öffentlichen Räume in Russland. Man kann in Russland momentan nicht von einem Krieg reden, sondern von einer Spezialoperation in der Ukraine. Viele NGOs oder Parteien sind gleichgeschaltet oder verboten. Memoriale, die den Friedensnobelpreis bekommen haben. Irina Schewakowa lebt in Deutschland. Und genauso die Intervention in anderen Staaten. Die Wahlen in den USA, die Wahlen in Frankreich, der Tiergartenmord, der Skripalmord, Litvinenko-Mord. Also das alles lässt sich ja empirisch nachweisen. So, und deswegen war das auch für viele oder für fast eigentlich für alle Russland-Experten oder Fachleute, die über Russland wissenschaftlich arbeiten, 2022 keine Überraschung. Auch 2014, die Annexion der Krim, keine Überraschung. Weil sie spätestens seit 2008 und dem Krieg in Georgien gewarnt haben, wie auch viele unserer mittel- und osteuropäischen Partner, baltischen Staaten, Polen, dass Russland kein konstruktiver Akteur ist. Die Bereitschaft, das zu sehen, war gerade in Deutschland wenig ausgeprägt. Also um auf deine Frage, lange Antwort zurückzukommen. Das Schwächeln der internationalen Organisation ist nicht neu. Ich erinnere an den Syrienkrieg, da hat die VN keine Rolle gespielt. Also die Bereitschaft internationaler Organisationen wie die VN zu nutzen, um Konflikte beizulegen, die war in den letzten nicht nur 4 Jahren, sondern 10 Jahren schon sehr stark ausgeprägt. Weder Russland noch die Amerikaner haben die sonderlich ernst genommen. Unter Trump 1 auch schon nicht. Also wir rufen immer nach dem internationalen Ordnungssystem. Wir behandeln es alle aber nicht sonderlich pflichtlich. Also deswegen kann man nicht sagen, Russland ist schuld, USA ist schuld seit Trump, sondern das ist ein sozusagen Zusammenkommen von verschiedenen Faktoren, die dazu führen, dass die VN auch in dem aktuellen Krieg Russland-Ukraine keine, keine nennenswerte Rolle spielt. Ja, um Saporischschja das Atomkraftwerk, ja, bei dem Getreideabkommen. Aber bei der zentralen Frage, wie kann man diesen Krieg beenden, wie kann man zufrieden kommen, spielt die Organisation, die dafür eigentlich mal aufgestellt wurde, keine Rolle.
Ja, hat ja auch ein Stück weit damit zu tun, dass man das Gefühl hat, die unterschiedlichen Großmächte akzeptieren A, den Rahmen nicht mehr. Und B, haben ihn ja auch ein Stück weit benutzt. Also der Sicherheitsrat mit wenigen Mitgliedern, einfach in dem viel deutungsfähiger und auch aktiver werden kann. Und ich nehme wahr, dass viele den USA eben diese Doppelzüngigkeit so ein Stück weit vorwerfen, weil die haben ja auch mit sehr perfiden Methoden ihre Sicherheitsansprüche oder Kontrollansprüche in Ländern, wo sie gesagt haben, da entwickeln sich Dinge, die finden wir jetzt aber nicht so günstig durchgesetzt, also wie der CIA operiert hat und solche Dinge. War das ein Teil Thema Geschichten erzählen und Narrative, dass die USA sich immer nur als Demokratiebringer der Welt inszeniert haben und eigentlich viele auch wussten, dass dahinter ganz schön hartes machtpolitisches Eingreifen zum Teil auch stattgefunden hat? Und wie kann man das ein Stück weit als eine Realität vielleicht anerkennen, dass es nicht immer nur diplomatisch und nice läuft, aber auf der anderen Seite eben auch gucken, wo kippt danach ein Vertrauen in einen Akteur? Weil ich glaube, dass das so ein bisschen, zumindest in Deutschland, wenn man sich die Debatte anguckt, gerade eine große Polarisierungslinie ist. Also sowas ja fast anti-amerikanistisches und zumindest ein großes Misstrauen, auch gerade in den ostdeutschen Bundesländern versus ein Westbündnis geprägtes Westdeutsches. Hast du da ein paar Ideen, auch wie wir im Diskurs da vielleicht vorwärts kommen können? Also erstmal benennen vielleicht auch von diesen historischen Perspektiven und anerkennen, dass das eine nicht automatisch nur nett ist, weil es sich nett verkauft. Was hättest du da für Vorschläge? Weil wir müssen ja irgendwo ein Stück weit auch wieder entgifteter darüber sprechen können.
Also Als kurze Vorbemerkung, ich würde die Unterscheidung nicht so klar machen, der Osten ist anti-amerikanisch und der Westen ist pro-amerikanisch. Es gibt auch in den, sowohl in den neuen Bundesländern differenzierte Sichtweisen und es gibt auch in den westlichen oder es gibt in den alten Bundesländern auch einen ganz starken Anti-Amerikanismus. Also ich glaube, das ist ein bisschen komplexer. Ich glaube, die Frage, die du stellst, oder dahinter, oder anders formuliert, dahinter steht ja die Frage, kann man wieder ein internationales System aufbauen, in das alle Staaten Vertrauen haben und das als übergeordnete Macht anerkannt wird? Ja, ich glaube, das ist ja die Idee.
Das wäre die Idee der supranationalen Instanz, die ein Stück weit einhegt oder auch Rahmen setzt.
Die einhegt, Rahmen setzt und die respektiert wird.
Ja.
Und was wir jetzt sehen, um es mal greifbarer zu machen, nochmal der Verweis auf die Ukraine, ist ein ganz bewusstes Missachten von Völkerrecht, von dem wir dachten, da haben wir uns doch eigentlich alle mal drauf geeinigt. So die Grundannahme, also dass das Gewaltverbot gebrochen wird, ja, aber dass so Grundsätze wie zivile Infrastruktur, alles das, was der normale Bewohner, der Zivilist zum Leben braucht, vom Wärmekraftwerk bis zum Kindergarten und zum Krankenhaus, dass die nicht angegriffen werden. Dazu haben wir doch über Jahrhunderte so ein Kriegsrecht entwickelt. Und dass das ganz offensichtlich jeden Tag von Neuem mit Füßen getreten wird und verletzt wird, das ist eine der schlimmen Lehren der letzten Jahre. Ich würde trotzdem nochmal einen Unterschied machen, weil in der Debatte hören wir ja häufig, was die Amerikaner im Irak gemacht haben, das war doch nicht besser als was Russland so. Und das ist natürlich ein Whataboutism und eine Gleichsetzung, die so nicht stimmt. Ja, wir sehen immer noch einen Unterschied im Umgang. Also sind Menschenrechtsverletzungen oder sind Kriegsverbrechen Teil einer Kriegsstrategie? Oder sind sie katastrophale Fehler, die aber geahndet werden? Ja? Und wenn wir auf den Krieg in die Ukraine schauen, sehen wir beispielsweise, dass die Einheit, die in Bucha stationiert war, also diesem Vorort von Kiew, wo 2022 diese unvorstellbaren Menschenrechtsverletzungen dokumentiert worden sind von der VN und von anderen Organisationen. Diese Einheit ist danach von Putin ausgezeichnet worden. Und wir sehen in dem Verlauf des Krieges, dass Menschenrechtsverletzungen offensichtlich integraler Bestandteil der Kriegsführung sind.
Systemische Folter, ne?
Genau, also das gehört dazu und wird nicht geahndet. Ne? Wenn wir das Beispiel Irakkrieg, Abu Ghraib oder andere Misshandlungen sehen, sind die genauso katastrophal, wurden aber juristisch geahndet und aufgearbeitet und sind nicht systematisch Teil der Kriegsführungsstrategie. Das macht sie nicht besser. Ich will die auf keinen Fall kleinreden.
Es war geht das nur denn darum, unter denjenigen, die die quasi erlaubt oder angewiesen haben, auch schon so? Oder ist das eine Ex-Post-Korrektur gewesen? Also wäre da jetzt die Chance, dass aus Russland jemand anders dann kommt und sagt, so dafür ziehen wir jetzt, also stellen wir uns dieser Rechenschaftspflichtigkeit? Also können wir da in der Zukunft eventuell noch sagen, das hat dann später in Russland als Land auch stattgefunden, nicht unter diesem kriegsführenden Herrn, aber es gibt diese Möglichkeit. Naja, also wie war das in den USA damals?
Also in den USA sind die, die beispielsweise für Abu Ghraib oder andere Sachen verantwortlich waren, die sind juristisch belangt worden.
Und von dem Präsidenten, der gleichzeitig in der Zeit quasi das auch miterlaubt hat oder verfügt hat.
Nicht verfügt. Von dem, nach meinem Wissensstand, war das keine Anordnung zu foltern oder keine explizite, sondern es waren de facto Soldaten, die falsch gehandelt haben und dafür später belangt wurden. Und es wurde öffentlich aufgearbeitet. So. Während es in anderen Fällen, im Fall von Bucha, wie ich es eben berichtet habe, de facto honoriert wurde.
Ja.
So, also die Frage, die wir stellen müssen, ist es Teil der Kriegsstrategie oder sind es extrem katastrophale Einzelfälle, die danach geahndet werden und verurteilt werden und aufgearbeitet werden? Ich glaube, das ist der Unterschied, den wir machen müssen. Strategie oder Einzelfall, Aufarbeitung oder Nicht-Aufarbeitung. Und da gibt es, nochmal, bei aller Kritik an dem, was die amerikanischen Streitkräfte oder was auch in anderen NATO-Streitkräften passiert, es ist alles eine Katastrophe, wenn sowas passiert. Aber die Frage ist, ist es System oder ist es Ausnahme? Ist es gewollt oder wird es geahndet? Wird es aufgearbeitet oder wird es unter den Teppich gekehrt? Und das sind, glaube ich, die Unterschiede, die ich immer wieder machen würde. Die Frage, die du jetzt stellst, vielleicht wird das alles aufgearbeitet in Russland. Ich hoffe es. Ich weiß es nicht. Momentan, wenn man sich die Ausbildung der russischen Soldaten anschaut, ist offensichtlich der Umgang mit Völkerrecht keine zentrale Ausbildungseinheit. Und bislang unter der aktuellen russischen Führung sehen wir auch nicht, dass sich der Ansatz verändert. Also wir sehen ja immer noch bei jedem Luftangriff, dass zivile Ziele dabei sind.
Also das ist ja auch ein Teil dessen, wo ich ehrlich gesagt total hinke, wenn es nach wie vor heißt, ihr müsst mit Putin reden. Wo ich denke, also das, was ich gesehen habe, jedes Mal, wenn ihn jemand angerufen hat, ist am nächsten Tag noch aggressiver zugeschlagen worden. Also das ist ja, wenn ich mich so in den Alltag versetze, im Grunde genommen, du sagst, können wir mal sprechen, ob es einen anderen Weg nach vorne geht. Und am nächsten Tag kommt die Person mit dem Knüppel um die Ecke und sagt, so viel zu deinem Gesprächsangebot. Also so ist es zumindest für mich als Muster, ne? Wenn man sich auch überlegt, wie das über den Kriegszeitraum angefangen von, ich fange an zu bombardieren während der Sicherheit. Tagt zu der Frage, was machen wir? Also da war ja sehr viel symbolisches, nicht besonders kooperationsindizierendes Verhalten tatsächlich am Start. Deshalb hinke ich da so bei denjenigen, die weiter sagen, redet mit ihm. Natürlich ist es wichtig und vielleicht können wir da nochmal kurz reingehen, wie können so diplomatische Kanäle denn aussehen in so einer Situation? Also da geht es ja viel darum, auch bei den USA jetzt, es gibt ein Amerika, was nicht Donald Trumps Strategie der ökonomischen Erpressung, die wir ja überall sehen, unterstützt. Das heißt, wie kann man Länder von Führungsfürsten auch ein Stück weit vielleicht unterscheiden und wie können so diplomatische Kanäle aufrechterhalten werden, aber nicht naiv als Lösung verkauft? Also da geht mir im Moment auch einiges durcheinander, wo ich manchmal denke, wie kommt ihr zu der Idee, dass der Mensch gerade reden will?
Also ich würde mal zwei verschiedene Stränge unterscheiden. Das eine ist, Diplomatie, Reden, Abschreckung, wie kommen wir zum Frieden?
Ja.
Und das andere ist Land und Regierung.
Ja, danke.
Deckungsgleich. Mhm. Ich fange mal mit Land und Regierung an und danach Frieden, Diplomatie, Abschreckung, all das. In den USA ist der Präsident demokratisch gewählt worden. Das können wir jetzt gut finden oder schlecht finden, aber er ist demokratisch legitimiert. In Russland würde ich nicht von freien Wahlen sprechen, sondern einer meiner Kolleginnen hatte so einen schönen Begriff, fällt mir jetzt nicht mehr ein, aber krieg's nicht mehr hin. Aber jedenfalls, es sind keine freien demokratischen Wahlen. Das ist schon mal ein Unterschied. Ne? Das heißt, in den USA müssen wir davon ausgehen, dass zumindest zum Wahlzeitpunkt ein Großteil der US-Bevölkerung seine Ziele und Vorstellungen ganz bewusst unterstützt hat.
Die Mehrheit.
Ne? So, die Mehrheit in dem Fall. In Russland fällt es uns unheimlich schwer, verlässliche Daten zu haben, um zu wissen, wie die Bevölkerung zu Putin steht. Einfach weil in einem unfreien Land es schwer ist, Umfragen zu machen, wo man ehrliche Antworten bekommt. Man kann beispielsweise nicht fragen, finden Sie den Krieg in der Ukraine gut oder schlecht, weil es offiziell kein Krieg ist, sondern eine Spezialoperation und es eine sehr eingeschränkte Meinungsfreiheit gibt. Das heißt, der sich kritisch äußert, muss damit rechnen, dass er verhaftet wird. Also genau zu wissen, was die russische Bevölkerung von dem Krieg, von ihrem Präsidenten Putin, von der Führung an sich hält, ist enorm schwer. Und wenn wir als Forscherin versuchen, was zu beschreiben, dann wollen wir immer gerne eine gute Datenbasis haben. Ja. Und wenn die Datenbasis so ein bisschen schwubbelig ist, fällt es uns schwer, Ableitungen zu treffen. So. Wenn ich mit meinen Russland-Expertinnen-Kollegen spreche, beschreiben sie sehr klar, dass die Mehrheit der russischen Bevölkerung Putin unterstützt. Die Mehrheit offensichtlich auch diesen Krieg prinzipiell unterstützt, aber mit der Art der Kriegsführung, dass sich das so lange hinzieht, dass die noch immer nicht gewonnen haben, nicht einverstanden sind.
Performance.
Genau, sich nicht bei Performance bei Krieg immer so ein bisschen schwierig, aber also unsere Annahme manchmal, die müssen sich doch auflehnen, trifft zu weiten Teilen wahrscheinlich nicht zu. Das trifft auch deswegen nicht zu, weil Putin und seine Regierung, seit er zurückgekehrt ist ins Präsidentenamt 2012, diese, ich sag mal, die horizontale zivilgesellschaftliche Struktur, ob das jetzt Vereine sind oder politische Parteien, weitgehend gleichgeschaltet hat. Es gibt also da keine großen kritischen Stimmen mehr, wie Nawalny, die Kritik irgendwie bündeln und irgendwo einbringen können. Mhm. Das gibt es nicht. Und so wie es jetzt aussieht, steht, die Daten, die ich habe oder von denen ich höre, steht, teilt die Mehrheit tatsächlich Putins Ansatz von Größe, von nationaler Einheit und auch von Kontrolle über die Ukraine. Das ist eine weitgehend atomisierte, individualisierte Gesellschaft. Und deswegen ist die Frage, naja, ist vielleicht, also was ich auch häufig höre, vielleicht nur Putin, aber der Rest von Russland, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich steht ein Großteil der russischen Bevölkerung hinter Putin und seinen Zielen. Nochmal, bei aller Vorsicht, weil die Datenlage wirklich, wirklich schwierig ist.
Ja? Aber das ist ja total spannend. Also wenn wir das Thema Sicherheit nochmal überlegen mit der Definition, dann haben wir ja gestartet mit etwas sehr territorial militärischen, dann waren wir in der Öffnung des Sicherheitskonzepts, wo ich jetzt schon sagen würde, das ist ja auch die Sorge in den USA, ne, gibt es diese politische Freiheit noch, werden Wahlen weiter integer stattfinden, ein sehr aggressives Unterdrücken von politischen abweichenden Stimmen bis hin zur Sanktionierung von Medien, die nicht das berichten, was ich gerne hätte. Also haben wir eine Sorge, dass all das, was demokratische Sicherheit etc. ausmacht, gerade systematisch abgebaut wird und die Analogien zu dem, was Putin oder Orbán gemacht haben, werden ja auch immer gezogen als Strategie. Wenn das in den Bevölkerungen dann aber anerkannt wird, sind wir dann zurück zu einem alten Verständnis von Sicherheit, was ich akzeptiere, solange die territorialen Grenzen und mein Land great gemacht wird, America great again oder Russland great oder zumindest wird es so erzählt. In China hören wir das ja auch zum Teil, dass der Stolz auf die Stärke des Staates oder des Landes auf der globalen Ebene durchaus Akzeptanz vielleicht von inneren Entwicklungen, die zumindest für unsere Idee von Freiheit jetzt nicht unbedingt passen. Wo kommen wir denn dahin? Also weil, wenn wir sagen, im Prinzip, solange die Bevölkerung sich mit dieser Form von Sicherheitsorientierung und vielleicht auch sehr drangsalierend durchgesetzten Ideen von, was ist ein internes Verhalten, damit ich die Sicherheit nicht gefährde, das sehen wir auch, ne, in diktatorischen Regimen, diese klaren Anweisungen, was darf ich nicht und wie stark wird das sanktioniert, wenn ich davon abweise. Kippt der Sicherheitsbegriff dann von etwas Öffnendem, wo wir gesagt haben, wir versuchen es möglichst frei zu organisieren, zu etwas sehr Rigidem, aber solange die Menschen sagen, da habe ich Erwartungssicherheit, akzeptiere ich das? Also wenn ich mal versuche, so das Muster zu sehen?
Also ich sehe einen himmelweiten Unterschied zwischen Russland und den USA.
China, ja klar, ne? Auf jeden Fall.
Was wir natürlich sehen seit der Inauguration im Januar, ist, dass Präsident Trump versucht, die verfassungsrechtliche Ordnung in den USA umzubauen. Hm. Und das Ziel scheint zu sein, eine Machtkonzentration beim Präsidenten auf Kosten der anderen Organe, ne? Congress, auch der Staaten, wie sagt man, der, es fehlt mir der Begriff gerade.
Also der Bundesstaaten.
Der Bundesstaaten, ja. Entschuldigung, der Bundesstaaten einen Fragestellen der Checks and Balances, einen in Fragestellen der Wissenschaftsfreiheit, einen Fragestellen der Pressefreiheit. Das alles beobachten wir gerade. Ja? Und das ist aus europäischer Perspektive zutiefst verunsichernd.
Und es waren ja Strategien, die andere im Übergang von demokratischen Gesellschaften zu sehr vielleicht illiberalen Demokratien, also es finden noch Wahlen statt, aber eigentlich kannst du an der Machtkonfiguration nicht mehr wirklich was drehen. Das ist ja die Sorge. Also wie können wir so einen Early Warning Mechanismus benennen, ohne gleich zu sagen, die sind schon gekippt, ne? Also das ist ja auch wichtig, diese Zeitlichkeiten und Veränderungen. Wann benenne ich die und was könnten wir machen? Und dann nochmal zurück zu dem Sicherheitskonzept. Ja. Entschuldigung.
Also in den USA sehen wir ja die Debatten darüber. Mhm. Ne? Wir sehen ja auch den Widerspruch im Medienbereich. Wir sehen diese Proteste, mhm, die, glaube ich, aus europäischer Perspektive relativ spät kamen, aber die jetzt zumindest stattgefunden haben. Und wir beobachten jetzt ja aus der sicheren Entfernung, wie funktioniert das? Widerstehen die Institutionen oder nicht? Wir haben manchmal den Eindruck, wenn wir aus Europa auf die USA schauen, das ist so alles sehr einheitlich. Ne? Aber was mir immer wieder auffällt, wenn ich in Washington bin oder auch in anderen Regionen in den USA, das ist gar nicht so geschlossen. Aus den Republikanern, aus der Republikanischen Partei selbst kommt Widerspruch. Mhm.
Fox News findet auf einmal Sachen nicht mehr gut.
Das ist nicht so klar, wie es am Anfang schien. Mhm. Ne? Und deswegen, auch deswegen würde ich nochmal einen großen Unterschied machen zwischen den USA einerseits und Systemen, sei es jetzt in China oder Russland oder auch Ungarn andererseits.
Aber die haben ja auch woanders einen Startpunkt gehabt, ne? Also ja, die Entwicklung klar. Ist ja wichtig zu gucken, wo laufen wir dahin.
Ich meine, da gibt es ja ganz viele Studien, also How Democracy Dies, ja, genau. Wo man anfängt. Und wir haben ja auch in Deutschland vor den Wahlen, wenn es immer um die AfD ging, immer wieder geschaut, wo kann denn zuerst angesetzt werden, um Demokratien zu unterminieren? Ja? Also wie kann man über die Wahl von Richtern, über Bildung, wie kann man da Einfluss machen? Also die Rezepte oder das Authoritarian Playbook, die sind ja bekannt. Mhm. Ja, die Frage ist halt, sind wir bereit, früh genug zu reagieren?
Genau,
wir wissen auch, there's no glory in prevention. Ja. Wenn man gut in der Prävention ist, passiert nichts.
Mhm. Ja. Und wenn eine Bevölkerung sagt, für uns ist das Sicherheitskonzept knallharte Regeln und eine gute Außengrenzsicherung und Militarisierung jetzt der Weg, wo wir uns sicherer fühlen. Sind wir da momentan? Also manchmal ist ja die Debatte von diesen Sorgen geprägt, dass wir alles jetzt in die Rüstung geben, das Gefühl haben, da muss jetzt das Hauptaugenmerk drauf. Dann suchen wir nach einzelnen Waffen, die irgendwie jetzt der Durchbruch sind, der Drohnenkäfig und so weiter. Das wirkt ja immer so nach der Suche nach dem einen Schlüssel, wie man jetzt diese Sicherheit wieder zurückgewinnen kann. Ich würde da total gerne nochmal mit dir überlegen, was wäre vielleicht doch ein bisschen breiterer Begriff? Also können wir noch was erhalten von diesem geöffneten Sicherheitsbegriff? Wie kriegen wir das zusammen? Das ist nebeneinander, sowohl als auch integrierte Strategien. Aber was bräuchten wir auch ein Stück weit in dieser Realität, wie sie heute eben sehr konfrontativ und was eben militärische Sicherheit ist für dich, das Wiedererwachte? Was wünschst du dir da? Wie können wir da vielleicht so drüber sprechen, dass die Notwendigkeit da ist, aber es nicht glorifiziert wird. Weil da habe ich so ein bisschen Sorge, bis hin zu endlich wächst die deutsche Wirtschaft wieder, weil wir jetzt ganz viel für Rüstung ausgeben. Ich denke, wow, in der Ökonomie müssten wir das als Regrettables bezeichnen. Das sind notwendige Ausgaben. Aber natürlich würden wir eigentlich lieber Thema nachhaltige Entwicklung und Sicherung von Versorgung das Geld ausgeben. Also da bin ich nochmal so auf der Suche wieder in so einem sowohl als auch, aber auch deinen ganz klaren Blick drauf, wo dürfen wir jetzt gerade nicht naiv sein?
Ich würde ja gerne noch was zu dem Thema Diplomatie, bitte, Frieden verhandeln.
Ja, auch gerne.
Und nur eine Fußnote, weil ich das vielleicht gleich wieder vergesse. Wir investieren nicht nur in Rüstung, weil Rüstung ist der greifbare Teil der Ausrüstung, sondern wir investieren in Verteidigung und das umfasst Personal, die Baracken, genauso wie die Ausrüstung. Ne? Wir kommen zu, also was wir am Anfang schon besprochen haben, dieses, wie reden wir darüber?
Genau.
Wenn wir sagen, wir investieren jetzt 153 Milliarden in Rüstung, da kriegen ja alle zu Recht einen riesengroßen Schreck. Wenn wir sagen, wir investieren 153 in Verteidigung, in die gute Ausrüstung unserer Soldaten, in die Infrastruktur und in die Ausrüstung, dann klingt das ganz anders. Und allein dieses so viel in Rüstung, Militarisierung, da hat man ja schon dieses, es kann ja eigentlich nur schlecht sein. Ne? Also verschiedene Punkte, die ich ansprechen würde. Also einmal diese Diplomatiefrieden, können wir kurz zurückstellen. Aber die Investition in Rüstungsgüter, das wollte ich sagen, ist kein Wirtschaftsfaktor. Das ist auch schon mal empirisch nicht belegbar. Also nur so als Fußnote.
Ich glaube, warum wird das dann so erzählt?
Ich glaube, weil es gut klingt. Vielleicht, weil es als in anderen Ländern funktioniert, aber bei in unserer Situation ist es keine Wirtschaftsmacht, weil der Anteil an der Wirtschaftskraft zu gering ist. Mhm. So, und weil wir ja auch nicht nur europäisch kaufen oder deutsch kaufen, sondern auch woanders. Also es ist ein bisschen komplexer. Ne? Also ich glaube, ich würde noch mal einen Schritt zurücknehmen. Mhm. Ne? Also die Annahme in den 90ern war, dass wir kooperativ mit unseren Nachbarn eine Friedensordnung, eine Sicherheitsordnung zusammen aufbauen können. Und dass wir über politische Kontakte, über wirtschaftliche Macht unsere Interessen vertreten können und kooperieren können. Und was wir jetzt anerkennen müssen, dass die Grundsätze, die für uns wichtig sind, Schutz von Menschenrechten, Bürgerrechten, Rechtsstaatlichkeit, Unverlässlichkeit von Grenzen, friedliche Konfliktlösung, dass andere Staaten das nicht teilen. Russland ist bereit, für seine Interessen Krieg zu führen und hat in der Vergangenheit gelernt, dass es funktioniert. Tschetschenien, Georgien, Ukraine. So. Und was wir anerkennen müssen, ist, dass die Grundsätze, die uns so wichtig sind, Gleichberechtigung von Mann und Frau, friedliche Konfliktlösung, verhandeln, dass das von anderen als weich und dekadent und nicht anstrebenswert angesehen wird, als Nachteil de facto. Und dass andere bereit sind, diese Grundsätze militärisch in Frage zu stellen. Mhm. Und das ist für uns ein riesengroßer gedanklicher Schritt, der deprimierend, frustrierend und auch wirklich ernüchternd ist. Mhm. Also diese Idee, die wir in den 90ern hatten, der Konvergenz, wir werden uns immer näher, der gegenseitigen Verschränkung und Verknüpfung als Kriegsverhinderung, dass wir wollen doch alle demokratisch werden, sind wir uns doch einig. Und wir können Konflikte in Zukunft über Verhandeln austragen. Unsere Wiedervereinigung hat doch auch so funktioniert. Ne? Mhm. Und diese Grundannahmen teilen viele Staaten und Akteure nicht mehr, weil aus ihrer Sicht der Einsatz von militärischen Mitteln effizient und legitim ist. Ob es jetzt für Aserbaidschan, Armenien um Nagorno-Karabach, ob es für Russland ist, ob es für China ist, ob es für die Hamas ist, ob es für Israel ist. Das heißt, für viele sind der Einsatz von militärischen Mitteln legitim, also ist okay, dass man das macht, und ist effizient, also ich kriege damit, was ich haben möchte. Und für die Europäer, die lange geglaubt haben, wir kriegen das doch wirtschaftlich, diplomatisch, politisch hin, Europa als normative Macht, ist das eine extrem harte Lernkurve. Also anzuerkennen, dass es in Europa, wo wir dachten, wir haben Frieden, einen Krieg gibt, der ganz bewusst nicht aufhört, den Russland ganz bewusst weiterführt und bereit ist, jeden Tag bis zu 1000 oder mehr russische Soldaten dafür zu opfern, ist etwas, was wir doch intellektuell nur ganz schwer erfassen können, weil wir doch darauf gehofft hatten, dass man durch Kooperation und Interaktion genau diese Kriege verhindern kann. Und diese Lernkurve ist keine schöne, auch keine einfache. Aber die Frage ist ja, wie gehen wir damit um? Und wie kommen wir langfristig aus diesem sozusagen militärischen Denken wieder heraus? Das heißt nicht, um Gottes Willen, dass die Europäer in der EU und in der NATO genauso diesen Zielen folgen müssen. Das Militär sollte für uns ein ganz besonderes Mittel sein. Na? Aber wir müssen doch anerkennen, dass andere Länder und Akteure anderen Prioritäten und Rationalitäten folgen als viele Staaten in Europa. So, und dann heißt es, sich die Ziele anzuschauen. Welche Ziele hat Russland? Da kann man die Reden von Putin lesen, die Texte von ihm lesen, von Lavrov, man kann die Strategien lesen. Ein Punkt, ein Datenpunkt, man kann sich anschauen, wie sie bislang gehandelt haben in der Vergangenheit. Man kann sich als zweiten Datenpunkt die Mittel anschauen. Verfügt Russland über die militärischen und über die nicht militärischen Mittel, um seine Ziele durchzusetzen? Zweiter Datenpunkt. Und der dritte Datenpunkt, dann gibt es die Gelegenheit für Russland, wo es glaubt, das funktioniert jetzt. Mhm. Und wenn man sich die russischen Ziele anschaut, also nochmal das, was geschrieben ist und auch was sie in der Vergangenheit gemacht haben, dann betrifft es nicht nur die Unabhängigkeit der Ukraine. Also Ukraine sollte eher ein Vasallenstaat sein, weil sie keine eigene Identität haben aus russischer Perspektive. Dann betrifft es auch die Art und Weise, wie wir Sicherheit in Europa organisieren. Wenn man sich beispielsweise die Vertragsentwürfe Russlands von 2021 anschaut oder die Artikel von Putin, dann geht es darum, dass eine Art Pufferzone zwischen Russland und dem alten Westeuropa ja. geschaffen wird und letztlich die NATO Sicherungsmechanismen rückgebaut werden. Und das würde genau die Länder betreffen, über die wir am Anfang schon gesprochen haben, die baltischen Staaten oder Polen, ja. die in der Vergangenheit schon mal von Russland von der Landkarte getilgt wurden. Und auf der internationalen Ebene wäre das ein Fragestellen oder ein Verändern der internationalen Ordnung, die als amerikanisch dominiert und dabei für Russland als nicht attraktiv und haben sie auch einen Punkt, nicht ganz fair wahrgenommen wird. Ja. Und wenn man sich diese drei Ziele anschaut, die Mittel, die sich Russland gibt, militärisch und nicht militärisch, dann ist es meiner Analyse nach eine Bedrohung für die Art und Weise, wie wir in Westeuropa leben. Also, um zu der Sicherheitsdefinition zurückzukommen, eine Bedrohung für die, die politischen Freiheiten, die wirtschaftliche Struktur, für unsere Lebensart letztlich. Und dann ist die Frage, wie schütze ich mich davor?
Damit hätten wir nochmal diesen Punkt mit Diplomatie, ne? Dann könnten wir den vielleicht nochmal ganz kurz anschauen.
Aber was ich nur sagen wollte, ist, ich verstehe zutiefst das Unwohlsein, so viel in Verteidigung zu investieren. Natürlich würde ich das auch lieber ins Bildungssystem investieren. Mhm. Oder in die Infrastruktur oder in den Umweltschutz. Natürlich. Aber die Frage ist ja letztlich, wie kann man das, was wir in Europa aufgebaut haben, schützen, wenn ein anderer Staat bereit ist, militärische Macht einzusetzen. Die Herausforderung, so, wie schützen wir uns davor? Wie können wir ihn davor abhalten? Eine Idee ist die der Abschreckung. Abschreckung zielt letztlich darauf, das Kalkül des Gegenübers zu verändern. Also Russland zu signalisieren, ein so Angriff lohnt sich nicht, weil die Kosten höher wären als die Gewinne, die sich Russland erhofft. Also lohnt sich nicht. Wenn Abschreckung funktioniert, ist es eine Kriegsverhinderungsstrategie. Das höchste Ziel von Verteidigung ist, kämpfen zu können, um nicht kämpfen zu müssen. Also, um mal den Minister zu zitieren, kriegstüchtig zu sein, damit man es nicht aktiv anwenden muss. Die Streitkräfte wollen ja nicht in den Krieg ziehen, sondern sie wollen ja letztlich, dass es nicht dazu kommt. Also es geht jetzt auch nicht dafür, dass man sich aktiv für einen Krieg rüstet, sondern dass man die Sicherheit bewahrt und einen Krieg verhindert. Das ist ja die Idee dahinter. Also nochmal, ich finde diesen Begriff, den einer der ersten Generalinspekteure geprägt hat, kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen. Je kriegstüchtiger wir sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir es nicht machen müssen, weil das Gegenüber versteht, es lohnt sich nicht. So, also das nochmal.
Punkt, ganz kurz, ja. Der dann ja, glaube ich, total wichtig ist, auch mit der Perspektive, vertrauen wir darauf? Und da ist ja die Sorge, finde ich, um noch mal einmal kurz zu den USA zu gehen, auch gerade so doll, wenn dann ein Verteidigungsministerium und ein Kriegsministerium umbenannt wird und dann natürlich auch an den Ethos des Militärs appelliert wird. Ihr seid nicht mehr die mit sozialen Umgangsformen vorausgehen. Also da geht es ja genau an das, was du beschrieben hast, was in Russland als systematische Anwendungsform von eben, würde ich sagen, nicht, das ist das letzte Mittel und wir wollen so schnell wie möglich wieder weg, sondern es wird irgendein Habitus, in dem Stärke sich so ausdrücken darf. Und da kippt uns doch dann auch so ein bisschen das Vertrauen da rein, dass das wieder abgeschafft werden soll, wenn es nicht mehr gebraucht wird. Also ich glaube, das ist so wichtig vielleicht, bei das mitzunehmen. Also wann ist es nicht mehr das Erhaltende, um zu sagen, wir wollen gerne in etwas Kooperatives wieder einsteigen, sondern wann ist es in sich eine Form von Organisieren von Gesellschaft, die sich durch dieses Angstschrecken und so weiter verbreiten, selbst legitimiert, beziehungsweise Menschen gerne in die Position der Stärkeren hochspülen möchte, weil sie Angst davor haben, es sonst abzubekommen. Also damit erodieren wir ja den ganzen grundlegenden Gedanken von Sicherheit, die zivile Sicherheit ausmachen würde.
Mit Blick auf die USA, ich glaube, du spielst auf diese Quantico-Rede an, wo der Minister Hegseth und der Präsident einmal die gesamte Generalität eingeladen haben, eingeladen haben, also einbeordert haben.
Genau.
Und die mussten sich dann zwei Reden anhören. Und es war, wenn man es auf einen Punkt bringt, der Versuch, das US-Militär zu politisieren. Die schwören ihren Eid auf die Verfassung, nicht auf den Präsidenten. Und das war der Versuch, sie de facto für die präsidentielle Agenda einzunehmen. Und ich fand die Reaktion beeindruckend. Die haben nämlich alle da gesessen, so die Hände verschränkt und haben nichts gesagt. Und das war eigentlich die Art der Reaktion, die sich viele erhofft haben. Nämlich zu sagen, wir lassen uns nicht vereinnahmen. Wir sind nicht politisch. Wir dienen der Verfassung. Natürlich ist die Frage, wie lange das hält. Ja. Aber von vornherein zu sagen, das kippt jetzt alles sowieso.
Deswegen sind diese Akteursgruppen ja so wahnsinnig wichtig.
Genau.
Ja, weil sie dieser Ethos auszeichnet. Das macht ja auch Demokratien aus. Ich habe einen Rundfunkstaatsvertrag. Ich habe einen Ehrenkodex, wenn ich Ämter bekleide als Minister, als Ministerin. Ich schwöre da natürlich auch einen Dienst. Also je schwerer der Einfluss auf andere Menschen oder eine Vielzahl von Menschen ist aus meinen Entscheidungen, umso mehr müsste ich ja dieser Verantwortung gewahr werden und es in eine Art Amtseid eingebaut werden. Und das ist ja die Hoffnung bei vielen, ne, dass diese Verfassung das ja auch ausdrückt und Ämter dann entsprechend von Personen mit dieser Integrität bekleidet werden.
Genau, wir haben in Deutschland noch ein weiteres Element und das ist das Konzept der inneren Führung.
Ja.
Was ja auch nochmal heißt, dass es eine besondere Verantwortung und Eigenverantwortung
ist. Ja, das passt ja super da rein, genau.
Genau, das wäre ein Beispiel dafür. Aber ich wollte nochmal zurückkommen, also auf zwei Sachen. Einmal auf die sagen die Bedrohungslage und auf nochmal auf dieses Frieden verhandeln Militär.
Ja.
Die Bedrohungslage, wir haben jetzt auf das Militärische geschaut. Die Herausforderung für uns, ich glaube gerade in Deutschland, ist, dass wir aus diesem sehr klaren Krieg und Frieden, Militär, nicht Militär, rauskommen müssen und dass uns das relativ schwer fällt.
Ja.
Wir wissen alle, wenn es einen militärischen Angriff gibt, das können alle sehr klar einordnen. Und die Annahme ist so ein bisschen, wenn nicht Krieg ist, dann haben wir Frieden und noch haben wir Frieden und dann ist irgendwann Krieg. Aber diese ganz klare Trennung gibt es letztlich nicht mehr. Aus russischer Perspektive sieht sich Russland jetzt schon im Krieg mit dem Westen. Da können wir noch ein paar Mal sagen, wir sind keine Kriegspartei. Aus Russland ist es ein ganz klarer Fall. Russland sieht sich im Krieg mit dem Westen und es sieht vor allen Dingen das Ganze als ein Kontinuum. Das geht über von Frieden in Krieg, aber die Grenzen sind nicht so ganz klar. Was heißt das für uns? Dass diese Trennung, hier ist Krieg, da ist Frieden, eben nicht mehr so richtig klappt und dass wir diese große Grauzone zwischen Krieg und Frieden anerkennen und verstehen müssen.
Ja.
Und in dieser Grauzone findet schon jetzt enorm viel Gewalt statt. Die hat keinen klaren militärischen Charakter. Beispielsweise, wenn Unterseekabel zerstört werden, wenn es zu Sabotageakten kommt, wenn Drohnen über irgendwelche Bundeswehr-Trainingsstätten fliegen, wenn es Propaganda gibt, wenn es Cyberangriffe auf die CDU, auf den Bundestag oder geplante Anschläge auf Industrieleute wie den Chef von Rheinmetall gibt. Das alles heißt ja, dass Gewalt stattfindet, keinen klaren militärischen Charakter, ist nicht immer klar, woher der kommt oder wer der Verursacher ist. Und das macht auch die Reaktion so schwer. Wie reagiere ich denn auf einen Angriff? Mache ich dann auch einen Cyberangriff? Gegen wen? Alle gemeinsam? Oder wie jetzt? So. Und diese Grauzone ist für uns extrem schwer im Umgang. Wir haben es gesehen mit den Unterseekabeln in der Ostsee. Was machen wir mit den Schiffen? Wie gehen wir mit der Schattenflotte um?
Mhm.
Können wir uns alle auf ein gemeinsames Vorgehen einigen? Oder gibt es da ein paar Bedenkenträger und ein paar, die ein bisschen Forscher sind? Und wir haben, zumindest in Deutschland, diese Grauzone sehr lange nicht so richtig wahrnehmen wollen. Aber letztlich zielt sie darauf ab, das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit von demokratischen Staaten zu unterminieren. Die Bahn fährt schon wieder nicht.
Ja.
Die kriegen das nicht hin. Also Vertrauen in den Staat unterminieren und dieses Unsicherheitsgefühl zu stützen und möglicherweise auch Stimmen zu stärken, die nach diesem starken Staat, nach einer starken Stimme und mal nach so einem Durchgreifen, demokratiefeindlichen Stimmen letztlich auch rufen. Und deswegen ist dieses Verständnis der Grauzone so enorm wichtig. Und wir wissen ja im militärischen Bereich, zumindest theoretisch, was wir machen müssen. Abschreckung und wenn Abschreckung scheitert, Verteidigung. In diesem großen Graubereich haben wir bislang, reden wir von Resilienz. Resilienz ist so ein bisschen diese Bounce-Back-Ability. Ne? Also es gibt eine Krise, ich reagiere darauf, ich kann wieder aufwachsen und beim nächsten Mal bin ich besser aufgestellt. In den technischen Grundlagen wissen wir halbwegs, was wir machen müssen. Bei der Energieversorgung wissen wir müssen Redundanzen aufbauen, alternative Versorgungswege. So. Wir wissen es, wir machen es nicht immer so schnell, wie wir sollten. So. In dem softeren Bereich ist es viel komplexer. Ich glaube, dass die Demokratie eine der kritischsten Infrastrukturen überhaupt ist. Ja. Und wenn wir nicht in der Lage sind, die Öffentlichkeit, die Meinungsfreiheit zu bewahren, sind wir ganz schnell ganz schwach und können die anderen Bereiche auch nicht schützen. Da geht es aber überhaupt nicht mehr, wir kommen wieder zu dem breiteren Begriff zurück, da geht es aber überhaupt nicht mehr um irgendwie Bundeswehr, sondern da geht es de facto um Bildungspolitik.
Ja, verstehe ich. Zusammenhänge, bin ich bereit zu kooperieren, unter welchen Bedingungen?
Ja, und so aber auch bringen wir der nächsten Generation und uns selber bei, was ein Zwei-Quellen- oder ein Drei-Quellen-Prinzip ist. Da lese ich so eine komische Überschrift und denke mir so, naja, steht ja da, wird schon stimmen. Oder sage ich, lass mich doch nochmal nach einer zweiten Quelle gucken, ob das wirklich stimmt. Oder als Wissenschaftlerin bin ich großer Fan des Drei-Quellen-Prinzips. Gibt es vielleicht noch eine dritte unabhängige Quelle, die mir das bestätigt? Aber machen wir das? Denken wir darüber nach? Oder übernehmen wir nicht manchmal ohne großen Check irgendwelche wirklich dubiosen Informationen? Und ich glaube, dass also anzuerkennen überhaupt, dass andere Staaten oder nichtstaatliche Akteure unsere Lebensweise ablehnen und bereit sind, sie auch mit Waffengewalt in Frage zu stellen. Und anzuerkennen, dass es eben nicht nur Waffengewalt, sondern diese große gewalttätige Zwischenordnung gibt. Es gab, letzter Satz dazu, es gab vor kurzem eine öffentliche Anhörung im Bundestag von den Chefs der Dienste, militärischer Abschirmdienst, Bundesnachrichtendienst, Verfassungsschutz, glaube ich, die darauf ausdrücklich nochmal hingewiesen haben. Da gab es auch letztes Jahr bei der Anhörung oder vor 2 Jahren dieses Beispiel eines präparierten DHL-Paketes, das explodieren sollte. Ja. Und unser Verständnis dafür, dass es das schon gibt und dass es ganz bewusst auf uns zielt, ist nicht weit verbreitet, ist natürlich auch extrem ungemütlich. Ja. Einkaufen in kritische Infrastrukturen wollen wir natürlich alle nicht gerne hören. Und dann müssen wir irgendwie auch vielleicht noch selber überlegen, was wir dann machen. Ne? Das ist ja alles nicht so erfrischend. Wollen wir nochmal zu Sicherheit und Verhandlungen?
Wenn du noch Zeit hast, super gerne.
Ja, worum es mir geht, ist dieser in der deutschen Debatte oft konstruierte
Gegensatz.
Widerspruch zwischen die einen wollen Frieden und die anderen wollen Militär. Und für mich ist dieser Widerspruch zutiefst konstruiert. Im Endeffekt ist Sicherheit das Zusammenspiel von Verhandlung, Dialog, Diplomatie und Abschreckung und Verteidigung. Wenn man sich nur auf Diplomatie, Dialog, Gespräche konzentriert, aber einem Staat gegenübersteht, der bereit ist, Militär einzusetzen, nuklear zu drohen und Grenzen zu verschieben, mit Krieg führen, Grenzen zu verschieben, wie es Russland in der Ukraine gemacht hat, finde ich das fahrlässig. Also wenn man einem Staat gegenübersteht, der bereit ist, Krieg zu führen, Grenzen zu verschieben, nuklear zu drohen, dann finde ich es fahrlässig, auf Schutz, auch militärischen Schutz zu verzichten. Allerdings nur auf reinen militärischen Schutz zu setzen und jegliche Gespräche, Dialog, Diplomatie abzulehnen, ist genauso gefährlich, weil es zu Fehleinschätzungen, Misskalkulationen und damit zu Eskalationen kommen kann, die gar nicht beabsichtigt ist. Und deswegen ist eigentlich die Frage die des richtigen Mischungsverhältnisses. Und das ist auch nicht neu. In den 60ern gab es eine Debatte in der NATO um den sogenannten Hamel-Bericht, wo es genau darum geht, dass aufbauend auf gesicherter Abschreckung es immer ein Bestreben nach Dialog, Diplomatie und Austausch geben soll. Weil nur in dem Zusammenspiel von Abschreckung, Verteidigung und Diplomatie und Dialog man gemeinsam Sicherheit herstellen kann. Und deswegen ist auch für mich dieses Entweder-Oder total falsch. Es geht letztlich um das richtige Mischungsverhältnis, wie man zu Sicherheit und Frieden kommen kann. Und wenn man das überträgt auf die aktuellen Krisenherde, für uns in Deutschland, für uns in Europa, der Krieg Russlands gegen die Ukraine und letztlich auch die Bedrohung für uns im Europa-, NATO- und EU-Gebiet, ist ja die Frage, wie kann man diesen Krieg beenden und wie können wir einen dauerhaften Frieden in Europa aufbauen? Wir wissen aus der Forschung, dass stark vereinfacht Kriege auf 3 Wege enden. Sieg oder Niederlage, wie 1945 in Deutschland. Eine Pattsituation, wo beide Seiten aufhören, weil sie sich vom Aufhören mehr versprechen als vom Weitermachen, weil ein Weitermachen ja auch das Risiko einer Niederlage beinhaltet. Das wäre zum Beispiel Nordkorea, Südkorea in den 50er Jahren. Das Problem bei diesen PAD-Situationen ist, dass solange die Konfliktursachen nicht ausgeräumt sind, Territorialansprüche zum Beispiel, droht so ein Krieg schnell wieder aufzuflammen, wenn eine Seite sagt, oh, jetzt habe ich mich erholt, wirtschaftlich läuft es besser, Militär wieder aufgebaut, jetzt kriege ich es aber hin. Das heißt, so eine Kriege können sehr schnell wieder aufflammen. Die dritte Variante, also Sieg oder Niederlage, Paz-Situation, das dritte ist Intervention von außen, die Balkankriege zum Beispiel. Das ist die Mehrheit der Kriege oder etwa 50%, die durch eine Intervention von außen enden. Aber auch hier gilt, wenn die Konfliktursachen nicht bearbeitet worden sind, kommt so ein Konflikt schnell wieder auf. Ein Beispiel ist Nagorno-Karabach, Aserbaidschan und Armenien, also der Kampf um dieses Gebiet Nagorno-Karabach, mehrheitlich von Armeniern besiedelt, aber Aserbaidschan erhebt Anspruch und hat es, muss man mal so zynisch sagen, militärisch gelöst vor zwei Jahren, glaube ich. Also die Frage letztlich, Kriege enden in der Regel, wenn sich, das klingt auch zynischer, als ich es meine, wenn sich das Kosten-Nutzen-Kalkül der beteiligten Staaten verändert. Das Aufhören muss attraktiver erscheinen als das Weitermachen. Und bislang, das muss man so hart sagen, geht Russland davon aus, dass es diesen Krieg langfristig gewinnen kann. Eine russische Siegtheorie ist ein langfristiger Abnutzungskrieg über Zeit, mit der Überzeugung, dass es länger durchhält als die westlichen Staaten. Und die Frage ist, wie kann man diese Grundannahme, diese russische Grundannahme ändern? Wie kann man Russland überzeugen, dass ein Aufhören attraktiver ist? Das kann man sagen, normativ sagen, Frieden ist doch besser. Anscheinend bislang nicht funktioniert. Und man kann schauen, was für Mittel bislang eingesetzt worden sind. Wirtschaftlicher Druck reicht offensichtlich nicht aus. Die ganzen politischen Initiativen, die chinesische Friedensinitiative, die brasilianische, die vom Papst, die afrikanische Friedensinitiative, die Friedenskonferenz auf dem Birkenstock in der Schweiz, die Bemühungen von Trump, seit er an der Macht ist. All diese diplomatischen Initiativen haben nicht dazu geführt, dass Russland bereit ist, den Krieg zu verändern. Wir sehen aber trotzdem, dass Diplomatie manchmal funktionieren kann. Es gibt regelmäßig Gefangenenaustausche zwischen Russland und der Ukraine. Da ist Russland bereit zu reden. Wir hatten die Getreideinitiative, wo Russland auch bereit war, in einem eng spezifischen Punkt zu verhandeln. Aber es ist bislang nicht bereit, über ein Ende des Krieges zu verhandeln, wo es seine Interessen nicht komplett durchgesetzt hat. Und das fällt uns so schwer anzuerkennen. Wir denken, wir haben es vielleicht nicht hart genug probiert. Vielleicht hätten wir noch mehr probieren müssen. Und dahinter steht eigentlich unsere Annahme, Russland will doch auch aufhören. Die wollen doch auch das Grauen des Krieges beenden. Wenn man sich aber die offiziellen Verlautbarungen anschaut, müssen wir leider anerkennen, dass das Erreichen der Kriegsziele, Verwandlung Ukraine in einen Vasallenstaat, Umschreibung der europäischen Sicherheitsordnung, offensichtlich, das Erreichen dieser Ziele offensichtlich wichtiger zu sein scheint als ein Ende des Grauens. Das Grauen in der Ukraine und der russischen Bürger, die auch an der Front sterben. Und ich glaube, das fällt uns so schwer anzuerkennen.
Ja, und wie kommen wir da raus? Weil inzwischen ist ja, also im Ökonomischen, ich komme aus den Parallelen, aus dem Ökonomischen und Komplexitätstheorien, das ist auch häufig, wenn Eskalationsspiralen sind, kommen wir nur raus, wenn es ein Abkommen gibt, wo sich beide einigen, wir machen jetzt einen Stopp, wo eines kapituliert oder eben tatsächlich eine dritte Kraft, die die ganze Dynamik eben verändert. Und im Prinzip ist ja auch die Frage, wie schaffst du es einer russischen Bevölkerung zu erklären, wir haben zwar nichts von dem erreicht, was wir wollten, aber es sind sehr viele Menschen gestorben. Also das heißt, diese Suche nach einer gesichtswahrenden Form, wo alle am Tisch bleiben können und sagen, da gehen wir mit, wenn es eben nicht eine Seite übertrumpft, die andere sein soll, ist ja, glaube ich, das Geschick im Grunde genommen, wo dieses Ausbalancieren von Druck gegen Druck, wann lohnt es sich nicht mehr, aber wie sieht es auch so aus, dass man eine gute Geschichte, um das nochmal zu haben, erzählen kann, warum es jetzt Sinn macht, hier aufzuhören. Und der letzte Punkt, den du gemacht hast, ist ja so wichtig, ist das dann nur temporär ausgesetzt oder haben wir die generelle Idee wieder belebt, zu sagen, Sicherheit auf diesem Kontinent ist besser bedient, wenn die Kooperation und dann die Frage eben, unter welchen Bedingungen wieder mehr nach vorne gestellt wird, als das Warten, wann ist der nächste Moment, wo sich wieder militärisch auszubreiten lohnt.
Die Kommunikation nach Russland rein ist, glaube ich, nicht das größte Problem, weil in einem autokratischen Staat, in dem die Öffentlichkeit weitgehend gleichgeschaltet ist, die Kommunikation von Zielen und Erfolgen einfacher als in einer demokratischen Gesellschaft, wo alles hinterfragt werden kann. Also das ist, glaube ich, nicht das Größte. Ich finde die Frage, wie kann man da Russland gesichtswahrend wieder raushelfen, immer so ein bisschen irritierend, weil ich denke, die russische Führung hat sich ganz bewusst für diesen Krieg entschieden. Schauen wir auch, also deswegen ist es letztlich eine Frage eher für Russland, wie es das nach Hause zu sagen argumentieren kann. Und nochmal, ich bin überzeugt, dass in einem autokratischen System man auch Erfolge verkaufen kann. Die Ukraine ist jetzt zur Hälfte zerstört, ein Teil ist besetzt. Also da wird es denen, glaube ich, nicht an Argumenten mangeln. Ich finde immer den Fokus interessant, statt zu fragen, wie kann eigentlich die Ukraine, die 20% besetzt sind, die Bevölkerung dort einer brutalen Russifizierung und Entukrainisierung unterworfen ist, mit Filtrationslagern, mit Deportationen, mit Verbot der ukrainischen Sprache. Wie kann man diesem Land eine Zukunft anbieten, finde ich eigentlich eine genauso wichtige Frage, als wie kann man jetzt Russland einen Weg zeigen, dass es nicht ganz so weh tut. Das finde ich immer ein bisschen irritierend von der Gewichtung her.
Ja, ist ja im Moment, glaube ich, einfach so dermaßen in den Fokus gerückt, weil die USA eben nicht mehr entschieden ist, ja, auf welcher Seite sie stehen will. Ne? Und deshalb geht es ja auch eine Gesichtswahrung der Europäer zunehmend in den Verhandlungen. Also können wir überhaupt das, was wir angekündigt haben, durchziehen? So ist, sind wir überhaupt noch der tolle Unterstützer für eben diese Zukunftsvision einer Ukraine, dass man glaubwürdig sagen kann, die können die unabhängig von dem, was Russland vielleicht für sie vorgesehen hat, vertreten und in die Welt bringen.
Genau, und dafür ist die Frage, wie es nach, also die erste Frage ist, wie kommt man zu einem Waffenstillstand? Ja. Und wie kommt man, also wie kommt man von einem Waffenstillstand zu einer dauerhaft belastbaren,
genau,
Friedenslösung, genau, oder Sicherheitsarchitektur. Und Waffenstillstand heißt ja erstmal nur, dass der militärische Konflikt eingefroren ist. Der politische Konflikt, der dahinter steht, Territorialansprüche, Machtansprüche und so, die imperialen russischen Ansprüche, der ist damit ja überhaupt nicht bearbeitet. Es gibt, genauso wie um den Begriff von Sicherheit, eine riesengroße Debatte um den Begriff von Frieden. Es gibt, man kann es nicht definieren, das ist, also die erspare ich uns jetzt, und ich mache eine sehr stark vereinfachte Definition, die in der wissenschaftlichen Debatte überhaupt nicht reflektiert. Frieden ist eben im negativen Sinne die Abwesenheit von Krieg. Im positiven Sinne, also darüber hinausgehend, ist es die Überwindung der Konfliktursachen. Es geht nicht nur darum, dass der Krieg aufhört, sondern dass die Gründe dafür, warum kam es überhaupt dafür, bearbeitet werden, überwunden werden, sodass ein nächster Krieg unmöglich und, könnte sogar sagen, unnötig wird, weil es gibt ja keinen Grund mehr. So. Das ist zwischen Deutschland und Frankreich gelungen, das ist in Westeuropa gelungen. Das ist in dem gesamten postsowjetischen Raum nicht gelungen. Ich habe jetzt auch postsowjetisch gesagt. Also in den Ländern, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion unabhängig geworden sind. Ja. Viele von diesen eingefrorenen Konflikten, Georgien mit einzelnen Gebieten, Ossetien beispielsweise, Abchasien, Aserbaidschan, Armenien, Nagorno-Karabach, die sind alle nicht gelöst worden. Die Idee war, man friert das ein und dann löst man das. Die sind alle nicht gelöst worden oder sie sind in der Art und Weise gelöst worden, wie es nicht geplant war. Nagorno-Karabach, das militärisch de facto erobert wurde. So. Also die Frage ist, wie kriegt man diesen Schritt von Ende der militärischen Kampfhandlungen zu Überwindung, ja, Bearbeitung der Konfliktursachen hin? Denn dahinter steht ja nicht nur, man gibt bestimmte Forderungen auf, sondern da geht es ja auch um ein Umdenken, um das Bearbeiten der Traumata in den Köpfen durch andere Ziele in den Bevölkerung, also eine Zivilisierung zwischen Gesellschaften und innerhalb von Gesellschaften, Entwicklungschancen hat. Dieter Senghas, dieses Hexagon entwickelt mit den verschiedenen Dimensionen. Frieden ist ein Prozess, der lange dauert und super kompliziert ist und über das Militärische hinausgeht. Wenn wir das anwenden auf Russland und Ukraine, dann muss man sagen, Frieden gibt es wahrscheinlich im allerbesten Falle erst, wenn Russland seine Forderungen aufgibt. Wenn also die Konfliktursache, die russischen Forderungen. Andere sagen die russischen Sicherheitssorgen. Wenn die bearbeitet worden sind und wenn wir jetzt überlegen, okay, das dauert wahrscheinlich ganz schön lange, dann müssen wir sagen, wie kann man denn trotzdem für die Ukraine und für Westeuropa Sicherheit und Frieden schaffen? Ja. Das heißt, wir müssen schauen auf die Intentionen. Sind die noch die gleichen? Und die sich verändert? Wenn die noch die gleichen sind, Russland seine Ziele nicht verändert hat, dann muss man sagen, okay, wie kann ich denn das jetzt absichern?
Ja.
Wie kann ich mit Blick auf die Ukraine eine Absicherung eines Waffenstillstandes gewährleisten, der Russland sagt, nee. Und gleichzeitig auch in Westeuropa Angriffe abschreckt, bis man über hoffentlich einen langen Aussöhnungsprozess, der mit ganz kleinen Schritten anfangen wird, auf eine kooperative Ordnung kommen kann. Jetzt kann man sagen, das hat ja auch mit Deutschland und Frankreich funktioniert. Hat es, hat auch lange gedauert und war auch nicht immer einfach. Wir wissen, dass so eine Veränderungsprozesse letztlich über Generationen laufen. Mhm. Ne? Aber solange die Intentionen sich nicht verändert haben, solange Russland seine Ziele nicht aufgegeben hat, ist die Frage der Absicherung für die Entwicklung zumindest eines Friedens innerhalb der Ukraine enorm wichtig.
Ja, ich finde, also manchmal, um es so ganz anschaulich zu machen, machen ja so Alltagsbeispiele ganz viel Sinn. Also wir kennen das ja auch unter ganz normalen Konflikten oder Familienkonflikten oder Scheidungsprozessen, was immer. Also es braucht ja dieses Bearbeiten der Ursprünge. Wir nennen es dann Trigger oder du schießt mich an die Decke. Und dieses Verhältnis von Reaktion auf Ursache ist ja dann irgendwann auch aus der Proportion. Aber meistens braucht es ja dieses Befrieden, Raum geben und in fast aller Regel tatsächlich ein Mediationsraum, also etwas, was gehalten wird von jemandem, der oder die darauf achtet, dass jetzt erstmal sich aus den Haaren gegangen wird. Und das war ja, um noch einmal zurückzukommen zu diesen Fragen von Sicherheitsarchitektur, auch genau die Erkenntnis nach den zwei Weltkriegen, zu sagen, wie schaffen wir das denn durch Institutionalisierung und ein gewisses Abgeben, Streitschlichtungsorgane bis hin zum Internationalen Gerichtshof oder Internationalen Strafgerichtshof, genau so etwas anzubieten, dass es Instanzen gibt, die mit der Legitimität reingehen und eine gewisse Unparteilichkeit reinbringen können, um überhaupt das Vertrauen wieder aufzubauen. Und das ist ja immer auch die Suche, wer hostet etwas, in welchen Allianzen kann man jetzt ein Friedensabkommen halten, in welcher Frequenz müssten die an den Tisch. Also dieses ganze Architektonische und Institutionelle ist ja für eine zivilorientierte Sicherheitsarchitektur dann total relevant. Vielleicht gehen wir damit noch einmal und wirklich danke für dieses suchende, lange Gespräch durch haarige Themen, damit noch einmal in deine Empfehlung. Also was wäre denn jetzt für Europa Thema, mit welchen Allianzen vielleicht oder welche Form von raus aus dem heißen Konflikt, aber dann eben möglichst in eine Aufarbeitung der Ursprünge. Was würdest du denn jetzt gerade Deutschland und Europa empfehlen?
Also ich glaube, der erste Schritt ist immer die Analyse der Ziele des anderen und der eigenen Ziele. Mhm. Und nicht die eigene Brille auf die anderen übertragen. Klingt abstrakt, was meine ich damit? Ich habe vor dem 24.02., also dem erneuten russischen Überfall, ganz viele Fragen bekommen von Journalisten, die sagten, Russland wird doch nicht angreifen. Das ist doch Wahnsinn. Die ganzen Menschenleben, die ökonomischen Kosten, die würden sich in so eine Outsider-Rolle, das werden die doch nicht machen. Das ist doch absolut absurd. Das heißt aber, dass wir unsere Prioritäten, unsere Ziele, unser Analyseraster auf das Gegenüber übertragen und sagen, der wird ja schon so handeln wie wir. Und anzuerkennen, dass andere Länder, andere Staaten, nichtstaatliche Akteure andere Ziele haben, nach anderen Prioritäten handeln, ist die Grundvoraussetzung für Verständnis. Und Russland hat andere Positionen, auch China oder die USA, mit Blick auf Einsatz militärischer Gewalt, mit Blick auf Völkerrecht, mit Blick auf nukleare Abschreckung. Russland setzt seine Atomwaffen, also sozusagen sie zu haben, ein, um die bestehende Ordnung zu verändern. Nämlich um Grenzen zu verschieben, um 4 Gebiete der Ukraine zu annektieren. Das ist ein ganz anderes Verständnis, als wir eigentlich von Atomwaffen bislang hatten. Die waren eigentlich gedacht, um die bestehende Ordnung zu bewahren, also den Status quo zu bewahren. Jeder bewahrt seinen Status quo. Und was Russland gerade macht, es verändert den Status quo. Das ist sozusagen nur in Klammern für die nukleare Ordnung eine Katastrophe. Weil das Verständnis, wozu man Atomwaffen hat, bewahren, schützen, ein anderes ist als ich erweitere meinen Machtbereich.
Womit wir bei dem Zweck heilig die Mittel-Bonmot sind. Also wir haben vorher nie gedacht, dass es eine Zweckdefinition geben könnte, die diesen Einsatz von den Mitteln legitimieren würde.
Ja, und vor allem müssen wir uns ja die Frage stellen, okay, wenn dieses Beispiel Schule macht, wenn man unter dem, wenn man selber Atomwaffen hat, kann man dann machen, was man will und keiner grätscht einem rein. Wir wollen ja nicht, dass irgendjemand diese Lehre zieht. Ja? Kurzer Exkurs. Also, worum es mir geht, ist der erste Schritt muss immer die Analyse des anderen sein. Und zwar nicht mit unserer Brille, sondern sich versuchen zu verstehen, was denkt der andere. Das heißt, mit Blick auf Abschreckung zum Beispiel auch, dass es darum geht, das russische Kalkül zu verändern. Russland muss auf das NATO-Territorium und sagen, nicht. Natürlich müssen auch die NATO-Staaten davon überzeugt sein, dass es funktioniert, das hat man dann Rückversicherung. Aber zuallererst geht es ja darum, das Kalkül in Moskau oder in anderen Staaten zu verändern. So, also Verständnis von dem anderen. Das müssen wir mit Blick auf alle Staaten, mit denen Europa kooperiert oder mit dem Europa zusammen irgendwie interagiert, das muss vorhanden sein. Wenn wir über eine Sicherheitsordnung nachdenken, funktioniert sie in der Regel, wenn man sich auf gemeinsame Ziele einigt und auf gemeinsame Regeln einigt und an einer sozusagen gemeinsamen Architektur arbeitet. Momentan haben wir mit Russland keine gemeinsamen Ziele und auch können uns auch nicht auf gemeinsame Regeln einigen, denn offensichtlich ist Russland gerade bereit, das Völkerrecht und andere internationale Regeln mit den Füßen zu treten. Das heißt, die Basis, um eine gemeinsame Ordnung aufzubauen, baut auf Ziele und Regeln. Wir müssen nicht die dicksten Freunde sein. Wir müssen aber uns einig sein, wie im Kalten Krieg, dass bestimmte Regeln gelten. Und das haben wir momentan nicht. Und solange wird es auch keine gemeinsame Ordnung mit Russland geben. Wenn Sie mit mittel- und osteuropäischen Staaten reden und wir kommen mit unserer deutschen Debatte, wir müssen doch wieder kooperativ, da gucken die einen an und sagen, wo seht ihr irgendwelche Indikationen, dass Russland gerade an einer kooperativen Ordnung interessiert wäre? Der Ansatz, den wir gerade sehen, von Russland und leider auch von den USA vertreten, ist die einer Großmachtpolitik. Die großen Mächte klären die zentralen Fragen unter sich und die kleinen, ob es jetzt die Ukraine oder Europa ist, sind Verhandlungsmasse, die danach darüber informiert werden, was die Großen beschlossen haben. Und unser Anspruch als Europa muss sein, daraus rauszukommen. Es gibt diesen Spruch, at the table or on the menu, also bin ich sozusagen, stehe ich auf dem Tisch oder sitze ich am, also bin ich mit auf der Essenskarte oder kann ich mit am Tisch sitzen, das kann man auf Deutsch nicht gut übersetzen. Aber die Frage dahinter ist letztlich, gestalte ich mit oder bin ich Spielball?
Ja, genau, ich Verhandlungsmasse oder darf ich tatsächlich...
Genau. Spieler oder gehen. Spielball sein, das trifft es vielleicht ganz gut. Und der Anspruch der Europäer sollte doch sein, selber Spieler zu sein, also nicht rumgekickt zu werden, sondern selber gestalten zu können. Das verbirgt sich hinter diesem Begriff der europäischen Souveränität. Also Entscheidungen treffen zu können und sie dann auch umsetzen zu können.
Mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, ja.
Genau. Und in manchen Bereichen gelingt es schon besser. Also im wirtschaftlichen Bereich sind die Europäer besser aufgestellt zum Verteidigungsbereich. Da sind sie in vielen Bereichen von den USA abhängig. Wenn wir jetzt die Debatte haben, wer macht denn Sicherheitsgarantien für die Ukraine, wenn es mal einen Waffenstillstand gibt, würden die Europäer das sehr, sehr gerne machen. Aber sie können es noch nicht allein. Oder nur in bestimmten Bereichen. Also die Frage, wie man Souveränität vergrößert in den einzelnen Bereichen, ob es jetzt Wirtschaft ist oder Digital, Technologie oder Verteidigung, ist in jedem Bereich anders. Aber das ist eigentlich die Aufgabe für Europa, dieses ein eigenständiger Akteur sein, Spieler sein und nicht Spielball sein.
Und da sind wir natürlich genau an dem Punkt, welche Allianzen brauchen wir dafür? Also weil beim Ökonomischen kippt es ja auch.
Es gibt in allen Bereichen.
Und wenn die vorherigen Allianzen eben so nicht mehr tragen, weil die USA in Richtung Großmacht sich orientieren oder das offensiver tun, vielleicht als noch vorher, dann ist eben die Frage, also lassen wir sie an allen Ecken und Enden die Einzelstaaten schnappen? Jetzt Kanada kriegt es ja als nächstes ab oder bei Japan war jetzt die Wahl entscheidend. Oder kriegt man das hin, eine gemeinsame Allianz außerhalb der bisherigen Konfigurationen vielleicht hochzuhalten, stark zu machen und da die Kooperation voranzutreiben?
Also ich denke, kurz- und mittelfristig gibt es keinen Ersatz für die transatlantische Kooperation in den verschiedenen Bereichen. Und so schwierig das gerade ist und auch so gegensätzlich, wo wir auch häufig uns fragen, haben wir eigentlich noch die gleichen Ziele und die gleichen Regeln?
Das ist ja die große Frage. Ne,
genau, haben wir in vielen Bereichen momentan nicht oder wir stellen uns große Fragen. Also du hattest das eben schon angesprochen. Sind die USA noch ein Unterstützer der Ukraine oder sind sie im besten Fall Vermittler oder sind sie vielleicht eher auf Seite Russlands? Allein, dass wir darüber nachdenken, zeigt, wie groß die Veränderung und die Verunsicherung ist. Wenn ich nur auf meinen Bereich schaue, Außensicherheits- Verteidigungspolitik, müssen die Europäer mehr in ihre eigene Handlungsfähigkeit investieren, werden aber auf absehbare Zeit in zentralen Bereichen auf Kooperation mit den USA angewiesen sein. Das beginnt bei Aufklärung und geht rüber bis in bestimmte militärische Bereiche wie Flug- und Raketenabwehr, weitreichende Präzisionswaffen. Das haben die Europäer nicht genug oder haben sie teilweise gar nicht. Das heißt, da gibt es noch eine Abhängigkeit und deswegen ist eine Kooperation notwendig. Aber man muss darüber hinaus denken und tatsächlich muss Deutschland überlegen, muss Europa überlegen, welche Partner noch, wenn man auf dieses Ziele- und Regeln-Argument kommt, mit dem man noch gut zusammenarbeiten kann. Und da sehen wir, dass es natürlich Partner beispielsweise in Asien gibt, Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland, mit denen wir eng zusammenarbeiten und mit denen man die Kooperation sicherlich intensivieren sollte. Es gibt auch andere Länder, die wo vielleicht die Konvergenz nicht ganz so groß ist, wo man trotzdem aber eine kooperative Basis hat. Indien, bestimmten Teilen auch Brasilien. Und dann muss man überlegen, wie kann man diese verschiedenen Gruppen zusammenbringen und Allianzen schmieden, die uns helfen, unseren Zielen von Freiheit und Wohlstand und Sicherheit weiter zu verfolgen. Das wird schwieriger als vorher, aber der Anspruch sollte trotzdem sein, diese verschiedenen Allianzen zusammenbringen, sich auf bestimmte Standards einigen, Unverletzlichkeit von Grenzen, Souveränität, territoriale Integrität, Freihandel. Das sind so Grundelemente. Und dann muss man schauen, welche neuen Allianzen man so schmieden kann und damit seinen Handlungsspielraum de facto erweitert.
Womit wir eigentlich wieder bei dem erweiterten Sicherheitsbegriff sind, ne? Also Tempo, also gute funktionierende Instanzen, Wissen, ökologische Versorgungssicherheit ist gegeben, individuelle Freiheit innerhalb meines Landes, mich auszudrücken, zu partizipieren. Es bleibt das wünschenswerte Thema Orientierung und manchmal ist es eben schwierig durchzuhalten.
Ja, ich glaube, dass gerade in der deutschen Debatte diese Fragen gar nicht kontrovers sind. Mhm. Ich glaube, dass in unserer Debatte die Frage, brauchen wir Militär wirklich und wie viel, viel kontroverser ist. Und deswegen ist für mich die Begründung, warum es militärische Abschreckung und Verteidigung braucht, es geht darum, Freiheit zu bewahren, und warum wir darauf leider nicht verzichten können, ist für mich so wichtig. Weil ich glaube, dass es um andere Freiheiten geht, das stellt, glaube ich, keiner in Frage. Aber die Frage, was ist der richtige Mix an Mitteln, der unsere Freiheit bewahrt? Das ist, glaube ich, die Frage, die für mich so zentral ist. Und wo man sagen muss, natürlich würden wir alle gerne auf Militär verzichten. Aber wenn das die Voraussetzung ist, dass wir in Freiheit leben können, dann müssen wir daran investieren. Komm zurück nochmal zu diesem Kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen. Ja. Es geht um Freiheit. Es geht um funktionierende Streitkräfte. Es geht um eine Industrie, die das bereitstellen kann. Und es geht auch um eine Gesellschaft, die Notwendigkeit und den Nutzen von Verteidigung versteht. Es geht nicht um Militarismus, es geht auch nicht um Militarisierung, sondern es geht darum zu sagen, wenn es einen Nachbarn gibt, der bereit ist, Krieg zu führen, dann müssen wir eine Antwort darauf haben. Mir wäre lieber, wir könnten mit diplomatischen Mitteln sagen, bitte greif uns nicht an. Aber viele Staaten, ich erinnere nochmal an unsere baltischen Partnerstaaten, haben gelernt, dass Diplomatie alleine gegen eine militärische Bedrohung leider nicht hilft, weil sie eben ihre Unabhängigkeit mehrfach militärisch verloren haben. Finnland, ein Land, was wir jetzt überhaupt nicht irgendwie militaristisch sagen würden. Finnland hat in dem Winterkrieg 11% seines Territoriums am Russland verloren. Und sie sind eine der wehrhaftesten Gesellschaften. Militärisch, industriell, aber auch in der Gesellschaft, weil sie die Notwendigkeit von Verteidigung versteht und sagt, wir wollen lieber so leben wie hier. Wir wollen nicht militärisch annektiert werden. Wir haben unsere Freiheit bewahrt. Wir haben unsere Souveränität bewahrt.
Ja, Souveränität ist der
Im Kalten Krieg. Die baltischen Staaten haben ihre Souveränität verloren an Russland. Und sie haben ihre Eigenständigkeit verloren, ihre Freiheit verloren. Finnland hat die Freiheit bewahrt, hat die Unabhängigkeit bewahrt, hat halt die territoriale Integrität ein bisschen verloren, weil sie 11% ihres Territoriums verloren haben. Aber sie haben die Freiheit bewahrt. Und daraus resultiert eine extrem resiliente Bevölkerung. Als Finnland der NATO beigetreten ist nach dem russischen Angriff auf die Ukraine 2022, haben viele von meinen finnischen NATO-Kollegen oder finnischen Kollegen, die dann auch NATO-Mitglied wurden, gesagt, Artikel 3, dass jedes Land selbst für seine Verteidigung einstehen muss, das verstehen wir. Das haben wir jahrelang gelernt. Artikel 5, dass wir dann irgendwie alle zusammen, das ist neu für uns. Mhm. Und aus Perspektive der alten NATO-Mitglieder war Artikel 5, alle für einen, einer für alle, immer klar. Aber das Artikel 3, wir müssen uns alle auch selber anstrengen und uns nicht nur auf die anderen verlassen, das war so ein bisschen blöd. Ne? Aber was ich damit nur zeigen will, ist das Mindset, also die Mentalität zu sagen, wir wollen für das, was wir uns aufgebaut haben, hier einstehen. Die Freiheit, die wir in Finnland, in Deutschland haben, ist verteidigungswürdig. Das heißt, wenn wir von Verteidigung reden, von Schutz oder Minister Pistorius von kriegstüchtig reden, dann ist das nicht nur Militär, dann ist das die Bundeswehr, das ist die Industrie, aber es ist die Gesellschaft, die sagt, ja, die Freiheit, das, was wir hier haben, ist es wert, verteidigt zu werden. Ich finde das schützenswert.
Und dann auch zu sehen, dass es ein Give and Take ist. Ich erinnere noch eine österreichische Umfrage, die mich total beeindruckt hat, wo die Frage war, würdet ihr erwarten, dass andere Länder, Nachbarländer euch militärisch beistehen? Da waren 72% total d'accord. Und würdet ihr umgekehrt euren Nachbarländern militärisch beistehen? Da sank es deutlich unter 30%, die das befürwortet haben. Oder?
Das ist schon.
Ich danke dir total. Wir machen die ganze Serie zur Sicherheit in dem Versuch zu sagen, wie können wir eine Multiperspektivität aufmachen, die diese Zusammenhänge zeigt. Und ich fand, das ist ganz wunderbar herausgekommen. Und dieses Thema Souveränität, also Handlungsfreiheit, zu sagen, ich bleibe bei meiner Intentionalität und ich kann Einladungen aussprechen, da mitzuziehen, aber ich kann auch sagen, nein, wenn der Kurs zu weit abweicht, da will ich nicht mitgehen, hat etwas mit einer gewissen Stärke zu tun und mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, das auch vorbringen zu können. Und wenn sich die Umstände oder das Spektrum oder Arsenal dessen, woraus sich gegenüber bedienen, halt wieder anders darstellt, als wir es in den letzten Dekaden der Friedlichkeit auf dem europäischen Kontinent zumindest gewohnt waren, gehört es eben leider dazu, das Spektrum dessen, wie man aushandelt, auch wieder entsprechend zu erweitern, dass wir handlungsfähig sind in allen Bereichen.
Ohne unsere Prinzipien über Bord zu werfen, das ist das Wichtige daran.
Ja.
Also letztes Beispiel dazu, wenn Sie sich die Ausbildung der Bundeswehrsoldaten und die der russischen Soldaten vergleichen, liegen da halt Welten dazwischen, auch mit Blick auf Ausbildung, auf Völkerrecht und anderes.
Womit wir bei dem Ethos oder in innere Führung auch nochmal sind. Ne? Ist auch wichtig, glaube ich, nie aus dem Blick zu verlieren in der Suche, wo kommt Sicherheit her, einen eigenen Kompass zu sagen, ich versuche die Dinge in die Welt zu bringen und die als Umgangsform mich sicherer fühlen lassen, auch ein Vertrauen in Institutionen und gerade ein Vertrauen in Instanzen, die auch Gewalt ausüben können, ist ja eigentlich auch ein Versprechen an eine sichere Gesellschaft.
Ja, aber auch Verantwortung. Die Verantwortung, die ich als Bürger selber wahrnehme und nicht nur zu sagen Empfänger bin, sondern selber auch aktiv dazu beitrage. Und dahinter steht ja letztlich auch das Bild, was ich vom Staat habe oder von der Gesellschaft habe. Bin ich ein reiner Nutznießer oder sehe ich mich als aktiven Teil, der mitgestaltet und mit Verantwortung übernimmt und ein Staat, der mich schützt, oder ist es eher ein Gegenspieler? Das ist ja, da kommen wir nochmal in eine ganz andere Debatte. Wir haben jetzt zum Glück heute nicht über die Wehrpflicht gesprochen, aber dahinter steht ja auch diese Frage, nehme ich Staat und Gesellschaft wahr?
Ja, und wie teil ich auch als Anteilnehmende umgekehrt mit meinen Beiträgen, wie trage ich dazu bei, dass es auch so bleiben kann, wie wir es jetzt gewohnt waren. Ganz, ganz herzlichen Dank, Claudia, für diese intensive Reise.
Ich danke dir.
So, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Neudenken ist ein Projekt von Mission Wertvoll, einem Science Society-Netzwerk, das sich den Chancen und Wegen in eine nachhaltige Zukunft verschrieben hat. Wie wir da hinkommen, das werden wir gemeinsam herausfinden. Und deshalb freuen wir uns über eure Aufmerksamkeit, aber auch über Feedback oder Wünsche, welche Themen ihr mal neu denken möchtet oder welche Gäste ihr dafür besonders prädestiniert findet. Wir haben dafür eine E-Mail-Adresse eingerichtet, die heißt neudenken@mission-wertvoll.org. Hoffentlich bis auf ein nächstes Mal.